Evidenz auf die Ohren. Der Podcast für evidenzbasierte Ergotherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Evidenz auf die Ohren, eurem Podcast für evidenzbasierte Praxis in der Ergotherapie. Mein Name ist Sarah Mohr und hier bei mir im digitalen Podcast-Studio ist Katrin Bösiger. Hallo.
Hallo.
Katrin, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unsere Folge zusammen. Möchtest du dich kurz einmal vorstellen? Wer bist du und was ist los in deinem Ergo-Leben?
Schöne Frage. Also, ich bin die Katrin Bösiger. Ich bin Ergotherapeutin mit sexualtherapeutischer Ausbildung im Schwarzwald, habe hier meine eigene Praxis namens Alltagslust und ich behandle überwiegend Menschen mit psychischen Erkrankungen und Leute, die irgendwelche sexuellen Themen und Anliegen und Fragen haben.
Total spannend. Wie ist das so in der Kombination für dich mit den beiden Themen? Wie kommt das bei den Leuten an? Finde ich total spannend.
Wie kommt es bei den Leuten an? Also ich bin sehr ländlich gelegen. Deswegen ist es schon so, dass ich denke, dass ich ein bisschen weniger Anfragen habe deswegen, weil sie einfach auf der Visitenkarte oder auf dem Schild stehen sehen, ja, Sexualberatung und dann, ja, das nicht so richtig einordnen können vielleicht auch ein Thema damit haben oder sie selber sagen, ist ein heißes Eisen und dann wollen sie auch nicht mit dem Thema konfrontiert werden, dann gehen sie lieber in eine andere Praxis.
Okay, obwohl man ja gar nicht mit einem unbedingten, zwingenden Anliegen in dem Bereich haben muss, um bei dir Therapie zu bekommen.
Ja, genau, aber ich könnte sie ja damit konfrontieren, dass sie damit ein Thema haben. Okay. Und sie wissen nicht, ob sie diese Konfrontation aushalten können.
Okay.
Genau, und ich glaube, dass es ein Thema ist, aber genau, ich finde es nicht schlimm, weil ich trotzdem voll bin, von dem her passt für mich. Aber ich krieg's halt einfach mit, dass auch im Dorf darüber geredet wird und so. Das ist so die Meinung der Bevölkerung, aber zum Beispiel, als ich die Ausbildung angefangen habe zur Sexualtherapie, da habe ich noch in der Psychiatrie gearbeitet und dort waren... Also das ganze Kollegium war mega begeistert, dass ich es mache, weil sie wussten, das Thema wird einfach von niemandem aufgegriffen, auch von den KörperpsychotherapeutInnen nicht, weil sie haben viel über den Körper gelernt und den Zusammenhang zwischen Nervensystem und Körper und Psyche und das alles. Aber Sex war bei denen maximal ein ganz kleines Modul, wenn überhaupt.
Ja, krass,
und deswegen haben auch sie sich gefreut, dass sie gesagt haben, hey, cool, dann alle mit Erektionsstörung oder Lustlosigkeit oder sonst was kommen jetzt zu dir. Und das war cool. Schon richtig cool. Also diese Wertschätzung, vor allem im therapeutischen Team, finde ich super.
Es kann ich mir auch gut vorstellen, dass wenn dann das Thema angegangen wird, dass das auch mit eine Erleichterung dann, oder? Also jetzt endlich hat das mal einen Platz irgendwo.
Ja, also ich kann mich auch an eine Klientin erinnern, da war das richtig, richtig arg zu spüren. Sie konnte die Sexualität nicht mehr ausleben aufgrund von einer onkologischen Erkrankung. Das war so der Auslöser, aber sie war dann in der Psychiatrie natürlich wegen einer Depression und auch einer Suchterkrankung. Und sie hat halt mit niemandem drüber reden können. Sie hat schon manchmal vor allem bei den ÄrztInnen probiert zu sagen, hey, dass sie da irgendwie Schmerzen hat in der Sexualität und deswegen das nicht mehr haben kann. Und ihr Mann halt, der hat es ein Jahr lang einfach so mitgemacht, aber irgendwann hat er halt angefangen, immer mehr so diesen Wunsch zu äußern und der Druck ist gestiegen und sie wusste halt nicht, wohin damit, weil niemand wollte und konnte ihr helfen. Und als ich dann das COPM mit ihr gemacht habe, ich habe halt die Sexualität, frage ich halt im COPM in der Selbstversorgung mit ab, weil das ist einfach ein Grundbedürfnis, das frage ich dann ganz oben immer mit ab.
Ja.
Und da hat sie gesagt, was? Sie fragen mich jetzt über meine Sexualität, darf ich hier was dazu sagen? Und habe ich gesagt, ja, also Sie haben jetzt hier den Raum dafür, um darüber zu reden, wenn Sie da was haben. Und dann sind wie so Steine von ihr runtergefallen und sie hat erzählt und erzählt und erzählt und erzählt. Und danach ging es ihr schon so viel besser. Ich habe noch nichts gemacht, keine Intervention dazu. Ich habe mir nur ihr Problem angehört. Die Frau ist schwebend aus dem Behandlungszimmer rausgeschwebt. Ich habe mitbekommen, sie hatte in den folgenden Tagen verschiedene Gruppentherapien. Sie hat überall, statt zu sagen, wie es ihr geht, hat sie gesagt, in der Ergotherapie darf man über Sex reden. Sexuellen Problem zu Frau Bösiger. Und das war so cool. Also das allein das zu sagen, hat schon so viel gebracht. Und deswegen will ich einfach auch voll gerne so andere Ergos ermutigen, selbst wenn sie keine sexualtherapeutische Ausbildung haben. Also sich allein einfach mal die Sachen anzuhören, bringt schon so viel. Und Ja, finde ich einfach super wichtig, dass dieser Bereich nicht immer so ausgegrenzt wird.
Es ist halt ein super wichtiger Betätigungsbereich einfach, ne, für so viele Menschen. Und es bei so vielen Krankheitsbildern sind irgendwie Einschränkungen bei sexuellen Betätigungen möglich.
Ja,
Also das ist was,
voll.
was total häufig vorkommt. Das ist uns nur nicht so bewusst, weil es eben so irgendwie schambehaftet ist dann in der
Ja.
Gesellschaft, ne, ja.
Und das Spannende ist ja, dass seit das OPC draußen ist, nutze ich das OPC auch mit jedem Klientin oder mit jedem, ja doch, wie sagt man, mit jedem Menschen, der vor mir sitzt, nutze ich das OPC. Und das Spannende ist, dass wirklich 95% geben im OPC an, dass sie ein Anliegen haben.
Krass.
Das
Ja.
finde ich halt so krass. Und also es sind wirklich die Ausnahme, dass jemand sagt, nee, mein Sexleben ist super. Also da denke ich jetzt wirklich nur an einen Klienten. Es ist nicht so, dass jeder daran arbeiten möchte. Also ich habe viele KlientInnen, die haben zwar einen Vaginismus und können keinen Sex haben oder haben sonst irgendeine sexuelle Störung und sagen, nö, dann will ich trotzdem lieber Freizeithobbys finden, wie meine Sexualität verbessern. Ist voll okay, aber einfach nur zu sehen, dass die Anliegen einfach sehr, sehr weit verbreitet sind. So an sich. Ja. Aber die Priorisierung kann trotzdem auf einem anderen Betätigungsanliegen höher sein.
Ja, das OPC, liebe Zuhörerinnen da draußen, verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes als Assessment in dem Bereich. Cool, jetzt sind wir direkt in so ein Thema eingestiegen. Was ich total spannend finde, ich will dich auch unbedingt nochmal für eine Folge zum Thema Sexualität in der Ergotherapie da haben, Katrin.
Sehr gerne.
Aber für heute hast du dir ja ein anderes Thema gewünscht. Wir reden gleich über Betätigung in der psychiatrischen Ergotherapie. Vorher erzählen wir aber kurz noch Geschichten aus dem Alltag. Katrin, hast du eine
Yes.
mitgebracht?
Ja, ich habe eine mitgebracht, denn vor der Aufnahme hatte ich schon zwei Therapien und es waren die ersten Therapien im neuen Jahr 2026. Und da dachte ich, was wäre denn jetzt so ein schöner Einstieg? Und ich habe so Bildkarten da und da sind einfach verschiedene Bilder von irgendwelchen Sachen auf der Welt drauf. Also zum Beispiel ein Kind auf der Schaukel oder so Entenbabys oder ein schöner Wald oder eine liegende Kuh. Also ganz verschiedene Motive. Und ich habe die so ausgebreitet auf meinem Tisch, weil also meine Klientinnen sitzen mir gegenüber auf dem Sofa und ich sitze im Sessel und dazwischen ist so ein Couchtisch und da drauf habe ich alle so Fotos ausgebreitet, sind so Fotokarten. Und dann habe ich so gefragt, welches Bild passt zu Ihnen? Und welches Bild passt überhaupt nicht zu Ihnen? Einfach um so einen Einstieg zu finden. Und dann, genau, habe ich so diese Therapieeinheit dann weiter gefreestylt, so mit diesen Karten. Und ich fand es super witzig, dass der erste Klient hat die Bildkarte rausgesucht mit einem Angler. Also da sieht man ein Boot, das schwimmt auf dem See bei Sonnenuntergang. Und da steht so ein friedlicher Mann drauf mit einer Angel in der Hand und angelt da einfach. Und der erste Klient hat gesagt, wow, dieses Bild, das strahlt Ruhe aus, das zeigt die Betätigung Angeln, ich liebe Angeln, habe ich als Kind voll gern gemacht und so. Also es war super positiv. Der Klient, eine Einheit später, hat dasselbe Bild ausgewählt. Ich hasse Angeln, ich hasse dieses Bild. Das sieht so langweilig aus, diese Ruhe, das ist so langweilig. Auf keinen Fall will ich jemals angeln. Und das finde ich so cool, weil es so, ja, für den einen ist diese Betätigung einfach so das Wunderschönste auf der Welt und hat so, das bringt ihn runter. Also fährt auch so das Nervensystem irgendwo runter und den anderen bringt es auf die Palme. Ist doch mega.
Ist so cool, wie bunt das immer ist, ne? Ja,
Ja, so
sehr
ein
cool.
und dasselbe Bild. Hey, richtig cool.
Sehr
Ja, und was
schön.
geht bei dir in deinem Alltag?
Ja, mein Alltag ist, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, halbwegs ruhig und strukturiert ins neue Jahr zu starten. Mir ist es in den letzten Jahren, habe ich immer den Fehler begangen. Gibt es bei euch auch den Ausdruck, die Zeit zwischen den Jahren?
Ja.
So zwischen Weihnachten und Silvester. Und in meinem Kopf war die immer Monate. Und ich habe mir unglaublich viele Aufgaben. Also, ah, das mache ich zwischen den Jahren. Und das mache ich auch zwischen den Jahren. Und das mache ich zwischen den Jahren. Und das können wir dann zwischen den Jahren klären. Aber in Wahrheit sind es ja im Endeffekt nur 3 oder 4 Tage,
Ja,
die dann
genau, ja.
wirklich zwischen den Jahren sind. Und dieses Jahr habe ich es geschafft, mir zwischen den Jahren nichts vorzunehmen. Ich hatte keinen Termin zwischen den Jahren. Und habe dann die Zeit genutzt, um etwas zu tun, auf das ich schon sehr, sehr, sehr lange gewartet habe. Ich bin zu Ikea gefahren. Tut das nicht. Fahrt nicht zwischen den Jahren zu Ikea. Das war ein Fehler. Aber ich habe mir da ein neues Bücherregal gekauft. Und habe jetzt ein riesengroßes Bücherregal neben meinem Schreibtisch stehen für alle Fachbücher. Und die waren vorher in so einem Mini-Regal so aufeinander gestapelt. Und wenn ich unten eins raushaben musste, musste ich 15 Bücher wegräumen. Und das hat mich total gestresst. Und ich sitze jetzt, ich merke die letzten Tage schon immer, wie ich teilweise einfach hier am Schreibtisch sitze und gar nicht auf meinen Bildschirm schaue, sondern einfach auf das Regal starre.
Wow.
Weil es mir so ja, eine so Ruhe und total. Struktur gibt.
Ja.
Das ist sehr schön, das freut mich total.
Ja, ist auch irgendwo befriedigend, so ein schönes Buchregal zu sehen und die ganzen Fachbücher, die ja auch total wertvoll sind.
Genau.
Und bedeutungsvoll auch.
Genau.
Ja.
Und
ja,
das hat mich sehr froh gemacht. Und dann habe ich diese kleine Leere, die dann da entstanden ist zwischen den Jahren, genutzt, um ein bisschen das Programm für Ergo unterwegs für dieses Jahr zu planen. Das heißt, kurzer Werbeblock, noch bis zum 28. Februar, also bis Ende Februar, gibt es auf ganz, ganz viele Workshops und Fortbildungen bei Ergo unterwegs Rabatt. Also es lohnt sich gerade auf die Homepage zu gucken. Unter anderem biete ich im Mai zum ersten Mal eine Fortbildung zum Thema Betätigungsanalyse an. Es gibt auch Fortbildungen zu Flow und so weiter wieder und zu Modellen in der Ergotherapie. Guck da mal rein. Habe ich ein bisschen gebastelt zwischen den Jahren. Genau.
Sehr gut.
Das aus dem Alltag. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Forschung, oder?
Yes. Yes, let's go.
Die Studie, die du dir ausgesucht hast, ist eine Studie aus Japan. Und da geht es um Interventionsstrategien, um Partizipation zu ermöglichen für Menschen, die stationär in einer psychiatrischen Klinik aufgenommen sind.
Mhm.
Und bevor wir inhaltlich reingehen, habe ich noch kurz ein kleines Science-Drama, das mit dieser Studie verbunden war, das ich euch noch kurz erzählen möchte, so zur Einordnung. Wenn ich so eine Studie für den Podcast vorbereite, dann lese ich mir die durch natürlich. Ich gucke mir nicht nur den Inhalt aber an, sondern ich versuche auch immer so die Qualität einzuschätzen der Studie. Wer nochmal mehr zur Studienqualität hören will, da haben wir, ich glaube, Podcast-Folge 11 geht es um Studienqualität. Aber eins der Dinge, die ich dann tue, ist, ich gucke immer, in welchem Fachjournal wurde die Studie denn veröffentlicht.
Mhm.
Und ganz oft sind die Studien, die wir hier im Podcast haben, so aus den typischen Ergo-Fachzeitschriften, also aus dem skandinavischen Journal of Occupational Therapy oder aus dem australischen. Unsere heutige Studie ist aber nicht in einer Ergo-Fachzeitschrift erschienen, sondern bei einer Fachzeitschrift namens Cureus. Und weil ich die nicht kannte, habe ich einmal eine ganz schnelle Internetrecherche gemacht, um zu gucken, ob die vertrauenswürdig ist, diese Fachzeitschrift.
Mhm.
Weil ja, auch Fachzeitschriften können nicht vertrauenswürdig sein. Also nur weil was publiziert, veröffentlicht wurde, heißt es nicht, dass es stimmt. Es gibt nämlich sogenannte Predatory Journals, also räuberische Zeitschriften. Das klingt sehr dramatisch auf Deutsch.
Ja.
Was die machen ist, die stellen sich nach außen so dar wie eine vollwertige wissenschaftliche Fachzeitschrift. In Wahrheit ist deren Strategie aber, dass sie von den Forschenden Geld kassieren, dafür, dass sie deren Artikel veröffentlichen und kommen aber gleichzeitig nicht ihren Pflichten nach. Also zum Beispiel werden die eingereichten Artikel nicht einem ordentlichen Peer Review unterzogen. Also die werden nicht nochmal von unabhängigen Fachpersonen überprüft. Und diese Strategie von diesen Predatory Journals, die funktioniert im Wissenschaftsbetrieb, weil es gibt einen ganz großen Publikationsdruck. Also damit ich auf der Karriereleiter in der Wissenschaft nach oben klettern kann, brauche ich Publikationen. Und bei einem Predatory Journal kann ich so ziemlich alles einreichen, auch qualitativ schlechte Arbeiten. Solange ich bezahle, wird es veröffentlicht. Und das heißt für mich oder für uns als KonsumentInnen von diesen Artikeln muss ich natürlich sehr aufpassen, weil das, was da drin steht, stimmt gegebenenfalls überhaupt nicht und wurde nur publiziert, weil jemand dafür bezahlt hat.
Mhm.
Ich habe also geguckt, ob diese Zeitschrift Cureus ein Predatory Journal ist. Das kann man einfach Suchmaschine eurer Wahl und meistens steht es sogar im Wikipedia-Artikel zu den Zeitschriften mit drin.
Mhm.
Die gute Nachricht, Cureus ist nicht bekannt als Predatory Journal. Aber die schlechte Nachricht, die Zeitschrift hat ein anderes Problem.
Oh oh.
Die hat nämlich sehr, sehr kurze Peer-Review-Zeiten. Also das heißt, was beim Peer-Review passiert, ist ja der Artikel, den jetzt eine Forscherin eingereicht hat, der wird anonymisiert und dann wird der an 2, manchmal 3 Fachpersonen geschickt, die sich mit dem Thema der Studie gut auskennen und die bewerten den anonym und auch unabhängig voneinander. Und dafür kriegen die üblicherweise mehrere Wochen, dass die sich wirklich mit dem Text auseinandersetzen können, gucken, wie ist die Qualität, passt das in die Fachzeitschrift, wurde da wirklich eine gute Studie gemacht oder muss man da noch irgendwo nachbessern. Bei Kureus haben die ReviewerInnen nur wenige Tage Zeit für das Peer Review.
Ah, okay.
Und wenn ich halt nur wenige Tage Zeit dafür was, dann mache ich es wahrscheinlich nicht so besonders ordentlich.
Ja.
Und Kureus selber sagt, ja, das stimmt, bei uns hat man nur wenige Tage für so ein Peer-Review, aber bei uns auf der Homepage gibt es die Möglichkeit, wenn dann so eine Studie veröffentlicht wurde, dass man die kommentiert. Mhm. Also, dass dann quasi NutzerInnen auf der Homepage nochmal kommentieren können und schreiben können, hey, das ist aber eine besonders schlechte Qualität oder besonders gute Qualität oder das ist schwierig an der Studie. Das ist gut und schön, aber es ist halt trotzdem nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, das so zu machen. Mm. Und als eine Konsequenz dieser Praxis hat Kureus eine ziemlich hohe Retraktionsrate. Also Forschungsarbeiten sind durch Peer Review gekommen, wurden veröffentlicht und nach der Publikation hat es aber so viele schlechte Bewertungen gehagelt, dass die AutorInnen das Manuskript doch wieder zurückgezogen haben.
Ja.
So, was heißt das jetzt für unseren Artikel, den wir uns heute angucken? Unsere heutige Studie ist innerhalb von 2 Wochen durchs Peer Review gekommen und es gibt auf der Homepage noch keine Kommentare. Mhm. Das ist jetzt, es heißt jetzt nicht, dass diese Studie kompletter Humbug ist, weil das kann durchaus eine gute Studie sein. Ich habe beim Lesen besonders darauf geachtet, ob alles, was die da schreiben, auch irgendwie sinnvoll klingt. Ich habe auch die beiden Forschenden, die den Artikel geschrieben haben, nochmal recherchiert. Das sind beides Ergos aus Japan und die arbeiten da an Hochschulen. Und die haben auch schon mehrere Artikel zu dem Thema auch in hochwertigen Journalen veröffentlicht. Also glaube, wir können mit diesem kleinen, mit dieser kleinen Vorwarnung können wir da, glaube ich, inhaltlich reingehen. Aber ich fand es total spannend, dieses kleine Science-Drama nochmal anzugucken. Mhm. Gut, gehen wir inhaltlich rein.
Okay.
Die Studie wurde in Japan durchgeführt und die Forschenden schreiben auch, dass die Ergebnisse der Studie sehr japanspezifisch seien und nicht so einfach auf andere Länder übertragbar. Mhm. Aber für den Übertrag haben wir ja dich, Katrin.
Ja, yeah. Ich werde deutsche Sachen liefern.
Genau. Japan hat in den letzten Jahren sehr stark in die ambulante Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen investiert. Und dadurch versucht, die stationären Aufenthaltszeiten zu verkürzen. Und ich habe da ein paar spannende Zahlen gefunden. Die Forschenden selber schreiben in dem Artikel 2015, also der Artikel ist von 2025, aber sie schreiben 2015, hat der durchschnittliche Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik in Japan 275 Tage gedauert. Also über 9 Monate waren die Leute, wenn sie stationär gegangen sind, dann in der Klinik im Schnitt. Und das klingt jetzt erstmal viel, es wird aber immer so leichter zu verstehen in einem Vergleich. In den OECD-Ländern liegt der durchschnittliche Aufenthalt in psychiatrischen Kliniken bei 10 bis 40 Tagen. Also deutlich drunter.
Ja.
Und dann habe ich das nochmal für Deutschland nachgeguckt. Was schätzt du, was ist so der, wie lange ist man in Deutschland im Schnitt in so einer psychiatrischen Klinik?
Ein halbes Jahr.
Bist du gar nicht, ja, 75 Tage ist der Durchschnitt, also 3,5 Monate. Mhm. Aber der Durchschnitt über alle Fachbereiche gesehen, also alle Kliniken, ist bei 25 Tagen.
Ah, okay.
Also auch in Deutschland hat die Psychiatrie deutlich längere Aufenthaltszeiten als andere Fachabteilungen. Diese lange Dauer von über 9 Monaten in Japan hat sich mittlerweile verkürzt. Aber die Forschenden schreiben, was immer noch ein Problem ist, ist der sogenannte Drehtüreffekt. Also, das kennst du auch aus Deutschland, das Phänomen.
Ja, das ist ja der Klassiker.
Genau. Also in Japan wird mehr als ein Drittel der PatientInnen nach der Entlassung innerhalb von einem Jahr wieder stationär aufgenommen.
Ja.
Das heißt, für diese Studie haben die sich die Frage gestellt, wie kann denn Ergotherapie in der stationären Versorgung dazu beitragen, dass dieser Drehtüreffekt weniger wird, dass die KlientInnen nach der Entlassung nämlich tatsächlich klarkommen in ihrem Alltag?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ich habe auch gedacht, das würde ich auch gerne wissen.
Ja, sehr gut.
Was die dazu gemacht haben, die Forscherinnen, die haben Fokusgruppeninterviews geführt, also in einer Gruppe Personen interviewt, 13 ErgotherapeutInnen, und dann haben sie die Skripte analysiert. Die Ergos, die da teilgenommen haben, das waren 2 Frauen und 11 Männer. Und die waren im Schnitt 38 Jahre alt und hatten ungefähr 11 Jahre Berufserfahrung, halt auch im psychiatrischen Setting dann. Und die wurden gefragt, so, welche Therapieinhalte setzt ihr denn ein im stationären Setting? Welche Therapieinhalte setzt ihr ein, damit eben das Leben in der Gemeinde nachher funktioniert und um Rehospitalisierung zu vermeiden?
Ja.
Und wie macht ihr das eigentlich so im Kliniksetting, dass ihr an bedeutungsvollen Betätigungen arbeitet von den Leuten?
Mhm.
Alles sehr spannende Fragen.
Mhm.
Und wir gucken uns die jetzt an. Es kamen in der Analyse von diesen Fokusgruppen-Interviews 4 Themen raus, die wir jetzt nach und nach durchgehen. Thema 1, die Teilnehmenden haben gesagt, na, ich muss zuerst mal die Betätigungen identifizieren, die den KlientInnen wichtig sind.
Ja.
So. Und sie haben dann aber auch gesagt, na, gerade im stationären Setting kann das schon herausfordernd sein, mit den Leuten zu erarbeiten, was denn jetzt für sie bedeutungsvolle Betätigungen in ihrem Alltag sind.
Mhm.
Und sie sagen, ja, es ist schwierig, aber es ist trotzdem immens wichtig, das zu machen. Und sie machen das, indem sie Gespräche führen, teilweise auch Assessments benutzen, gerade bei KlientInnen, die vielleicht Probleme haben, sich auf Gespräche einzulassen, nutzen sie auch Bildkarten-Assessments.
Ja.
Und das fand ich total spannend. Da wird ein Bildkarten-Assessment auch genannt in der Studie, nämlich das ADOC. Das ist das Aid for Decision Making and Occupation Choice. Das gibt es aber nur auf Japanisch und Englisch.
Ah, aber das klingt ja richtig gut.
Das klingt richtig cool. Das ist eine App mit Abbildungen, also Illustrationen von verschiedenen Betätigungen. Und die KlientInnen sollen einschätzen, ob sie diese Betätigung ausführen möchten oder, wenn sie sie nicht ausführen möchten, warum nicht.
Cool. Okay, also das sind Betätigungen, also nicht nur Freizeitbetätigungen, sondern auch Betätigungen der Selbstfürsorge und so weiter?
So wie ich das sehen konnte jetzt, ja.
Cool.
Total.
Ja, weil ich habe ja auch so Bildkarten, die heißen positive Aktivitäten vom Belz Verlag.
Mhm. Verlinke ich euch in den Show
Notes. Aber da sind unbedingt sehr wichtig, finde ich, must have. Für jeden Ergo, egal in welchem Fachbereich. Also jeder muss dieses Kartenset besitzen. weil ich es einfach super wichtig finde und es so extrem oft benutze. Aber das sind alles nur Freizeitbetätigungen.
Ah, okay.
Und ich habe noch die BDoc-Fotokarten und da sind wenig Freizeitbetätigungen drauf. Da sind halt wirklich alle Alltagsbetätigungen drauf. Von mit der Fernbedienung den Sender umschalten, über auf die Toilette gehen, aus dem Auto aussteigen, so Sachen. Das ist wirklich alles drin. Das sind tausende Fotos. Also wenn man die sich komplett durchschauen will, da braucht man schon lange.
Ja, das stimmt. Die BDoc-Karten, die habe ich auch, weil ich die auch in der Neuro für Erwachsene ganz gut finde, weil es sind halt Fotokarten von erwachsenen Personen.
Ja.
Es gibt ja so viele Bildkarten-Interviews mittlerweile für Kinder, aber da fühlen sich halt erwachsene Leute veräppelt von, wenn ich damit um die Ecke komme. Die BDoc-Karten haben ein bisschen den Nachteil, die haben mittlerweile schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und man sieht das den Fotos leider dann auch immer sehr schnell an, dass die halt schon so ein bisschen älter sind.
Ja.
Ansonsten gibt es noch, wenn man ein bisschen modernere Fotokarten haben möchte für Erwachsene, gibt es noch das Activity Card Sort.
Ja,
das ist aber eher auf ältere Personen ausgelegt.
Mhm.
Kannst du noch andere Assessments empfehlen oder wie sammelst du denn bedeutungsvolle Betätigungen mit deinen KlientInnen?
Ich fange immer erstmal mit dem Betätigungsprofil an.
Mhm.
Also es kommt so drauf an, also wir sprechen ja jetzt über den stationären Setting. Als ich in der Psychiatrie noch gearbeitet habe, dann manchmal kamen KlientInnen und es war klar, die werden schon bald entlassen. Ich habe nicht so viel Zeit und dann habe ich schon von den PsychiaterInnen, den PsychotherapeutInnen oder den KörpertherapeutInnen oder so schon direkt das Betätigungsanliegen mitbekommen.
Mhm.
Also zum Beispiel dann kam eine Mail, da stand: Der Herr XY, der kommt ab morgen für 3-mal in die Ergotherapie, da geht's um das Betätigungsanliegen Dating. Und dann kam der und ich wusste, okay, dreimal, jetzt aber hinne machen.
Let's go.
Dann schnell Betätigungsanalyse, dann was hat der vor, was will der überhaupt, warum, wie, wo, was und dann zack, zack, zack. Weißt du, ich meine?
Ja, klar.
Also
ja.
In der Psychiatrie, wenn klar ist, dass die Person bald abreisen wird, dann hat man nicht so viel Zeit für Assessments. Und deswegen finde ich so diesen ambulanten Bereich ja so entspannt, weil die Leute sind einfach daheim, die wohnen hier, die ziehen jetzt erstmal nicht um. Und ich habe einfach wirklich Zeit, um am Anfang immer erstmal ein Betätigungsprofil zu machen und dann meine ganzen Assessments auszuwählen und ja. Aber in der Regel ist es so, dass ich ein COPM mache und halt OPC-Screening auf jeden Fall.
Ja.
Und eben im Betätigungsprofil kommt schon raus, was sie machen oder sie sagen von sich aus, was sie nicht machen oder eigentlich gerne machen würden oder so. Also ich mache es meistens so, wenn ich das Betätigungsprofil ausgefüllt habe, ich nehme so 3 Farben und dann male ich an, welche Betätigung könnten wir jetzt so einordnen zur Produktivität, welche gehören jetzt eher zur Selbstversorgung, welche zur Freizeit, dann kommt schon so ein bisschen die Betätigungsbalance raus. Und oft in dem Punkt sagen sie schon, ah ja, ich betreibe ja wirklich nichts für meine Selbstfürsorge oder ja, stimmt, ich habe irgendwie nur passive Hobbys oder irgendwie so. Da kommen sie dann schon selber drauf und sagen, wie sie es gerne anders hätten.
Und machst du dann das Betätigungsprofil? Ich finde es total spannend, weil ich gerade im stationären Setting, das kenne ich in der Neurologie auch, kommt immer wieder die Frage auf, mache ich denn jetzt das Betätigungsprofil für den Alltag, wie er in der Klinik ist? Oder mache ich das für den Alltag, wie er zu Hause war? Oder mache ich es für den Alltag, wie ich ihn gerne zu Hause hätte? Das sind ja 3 Möglichkeiten, die ich habe.
Es gibt noch mehr Möglichkeiten. Also das Betätigungsprofil, das kann man ja super bunt einsetzen. Und ich habe es immer davon abhängig gemacht, jetzt in der Klinik, so, was für eine Person sitzt jetzt vor mir? Also ist die jetzt gerade gekommen? Wie lang wird sie voraussichtlich bleiben? Wie schwer erkrankt ist sie? Also irgendwie so, das kann man dann meistens recht schnell einschätzen. Mache ich jetzt einen von in der Klinik, weil jetzt klar ist, dass sie länger in der Klinik ist und hier diesen Alltag jetzt mal gut in den Griff kriegen muss? Oder kommt die jetzt nur für kurz und geht danach wieder Vollzeit arbeiten? Also es finde ich, macht einen Unterschied. Und je nachdem mache ich das dann wirklich vom Alltag, wie er kurz davor war oder wie er jetzt gerade in der Klinik ist.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Weg zu sagen, also ich habe all diese Möglichkeiten, ich muss gucken, dass es zu der Person passt. Ne? Manchmal kann es, glaube ich, super ein Benefit sein, zu sagen, wie sollte denn der Alltag sein, wenn sie jetzt wieder nach Hause kommen?
Ja,
und für manche Leute ist es vielleicht aber auch voll schwer vorstellbar, wie so ein Alltag überhaupt aussehen kann, wenn man wieder nach Hause kommt. Ja.
Und manchmal habe ich es auch als Therapieintervention genommen. Also zum Beispiel, wenn ich einen Klienten mit Suchtdruck hatte oder mit einer allgemeinen Suchterkrankung, dann habe ich den als Aufgabe gegeben, komm, wir machen jetzt mal das Betätigungsprofil von einem Tag, der auf jeden Fall Suchtdruck auslösen wird.
Ah.
Und wie muss der Tag beginnen, dass es ihnen so richtig schlecht geht? Und wenn wir das dann verglichen haben mit dem Tag, den sie vorhatten, weil bei uns in der Klinik haben die auch manchmal so einen Ausflug nach Hause gemacht für ein paar Tage. Und wenn wir das dann verglichen haben mit dem, was sie vorhatten, dann haben wir gleich gemerkt, okay, das ist nicht so gut geplant. Also das ganz vielen KlientInnen hilft es auch zu erkennen, okay, was muss ich tun, damit es mir schlecht geht, um dann zu merken, oh, ich mache ja davon ganz schön viel jeden Tag.
Und wie könnte es dann anders aussehen, damit ich diese Sachen vermeide? Ja, ach, total
cool. Oder auch, um die Relevanz wahrzunehmen von, okay, es macht was mit meinem Empfinden oder mit meinem, wie es mir geht, wenn ich einfach nur im Bett bleibe, meine, ich möchte lange ausschlafen, dann scrolle ich ein paar Stunden im Handy, ist total entspannt. Aber das macht halt psychisch was mit einem. Und wenn man weiß, okay, ich habe morgens eh so ein Tief, wäre es dann nicht besser, ich gehe morgens erstmal zum Bäcker und hole mir ein frisches Brötchen. Weil dann habe ich schon ein bisschen Bewegung gehabt, ich war draußen, habe ein bisschen Licht abbekommen. Weißt du, man startet ganz anders in den Tag.
Ja,
und dann so Betätigungen zu finden, die für den Klient passen, das fände ich gut.
Und dann komme ich eigentlich vom Betätigungsprofil, bin ich ja ziemlich straightforward dann auch bei Anliegen direkt, die irgendwie bearbeitet werden müssen oder Strukturen, die verändert werden dürfen, genau, ja.
Ja, im Betätigungsprofil kommt meistens schon so viel raus, dass das COPM liegt dann schon auf meinem Schoß und dann trage ich schon mal ganz viel drüben ein.
So mache ich das auch. Ich habe das ganz oft parallel, dass ich dann schon mal anfange zu sammeln.
Ja.
Sehr cool. In der Studie beschreiben die TherapeutInnen auch so, dass es gerade so in dieser ersten Phase, wo wir so Informationssammlungen betreiben, immer so ein bisschen ein Spagat ist zwischen, ja, ich möchte jetzt auch in einer teilweise relativ kurzen Zeit relativ viele Informationen über diese Person haben. Andererseits ist es aber auch die Zeit, wo ich eine gute therapeutische Beziehung eigentlich aufbauen möchte. Und gerade das ist ja für manche KlientInnen dann schwierig. Oder auch vielleicht für manche TherapeutInnen dann schwierig. Die haben jetzt beschrieben, also gerade bei KlientInnen, die sehr zurückgezogen sind, vielleicht gar nicht so gut in Kontakt kommen können, dass sie da Wert drauf gelegt haben, aber trotzdem der Person jeden Tag wenigstens einmal persönlich guten Tag zu sagen. Auch wenn sich dann nicht immer ein Gespräch entwickelt. Und dann vielleicht auch eher zu gucken, okay, jetzt hatten wir es eben vom Betätigungsprofil, ob ich das für die Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft mache, aber da eben auch zu gucken, bei allen Fragen im Gespräch, wo ich da unterwegs bin, sind vielleicht Fragen zum Alltag vor dem Klinikaufenthalt schwierig, stelle ich vielleicht eher Fragen auf die Zukunft bezogen oder auf die Gegenwart bezogen, damit die Leute gucken können, womit kann ich mich jetzt auch gerade überhaupt auseinandersetzen.
Ja.
Wie machst denn du das mit? Gib uns mal eine kurze Anleitung, Katrin, für eine tragfähige therapeutische Beziehung.
Oh, hast du wow, Tipps? Großes Thema, großes schwieriges Thema.
Voll.
Okay, also ich merke, dass es sehr viel ausmacht, in welchem Zustand so mein eigenes Nervensystem gerade ist. Weil wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, dann gehe ich schnell mal bei meinem Gegenüber mit. Und ich denke, dass es ein ganz großer Schlüssel ist, wenn man sich selber gut regulieren kann. Ich habe zum Beispiel auch kürzlich einen Klienten gehabt, der war, wenn wir an seinem Betätigungsanliegen gearbeitet haben, dann ist er schnell mal in eine Überforderung gekommen und dann wurde er auch schnell mal wütend.
Ja.
Und wenn man so da gegenüber sitzt, dann könnte man ja auch entweder sich, ja, oder dass man vielleicht so in so eine leichte so Ohnmacht kommt oder in so eine Trauer oder in so eine Angst oder
dass
in irgendein
so Gefühl.
Ja. Genau, dass es so überschwappt, vielleicht nicht gleich dann auch Wut. Ja gut, man kann sich mit ihm zusammen aufregen, wäre vielleicht auch mal interessant, was dann passiert. Aber genau, ich in dem Fall habe so gespürt, okay, ich werde jetzt hier gerade ein bisschen unsicher, weil der jetzt so emotional wird. Und dann war es für mich ein ganz großer Schlüssel, mich selber zu regulieren. Also ich habe dann wieder meine Haltung in meinem Sessel verändert, weil ich bin dann auch so ein bisschen in mich reingesackt in dem Moment. Und dann habe ich wieder mich bewusst aufgerichtet. Ich habe wieder den Stuhl unter mir wahrgenommen, also so ein Grounding gemacht, wieder tiefer geatmet. Und dann habe ich so gemerkt, je besser ich reguliert bin, desto besser hat mein Gegenüber sich auch wieder reguliert. Oder auch, ich konnte so diese Wut auch besser tragen.
Ja.
Weil er darf sich ja auch aufregen.
Ja,
ja, aber ich finde auch ein Mensch, also alle Gefühle sind willkommen. Und es ist ja auch mal schön, wenn er einen Ort hat, sich darüber auszukotzen, dass er diese Betätigung noch nicht hinkriegt.
Ja, ist ja auch ärgerlich, genau.
Genau, ist total ärgerlich. Und er ist da jeden Tag damit konfrontiert, dass er das nicht schafft. Und genau, also das ist so der Schlüssel, dass wenn ich reguliert bin, entweder durch die Spiegelneurone reguliert sich mein Gegenüber auch. Oder ich bin zumindest in dem Zustand, in dem ich das besser aushalten und tragen kann. Und weil du willst ja am liebsten mit jemandem in Beziehung gehen, der für dich attraktiv ist. Und für dich ist ja jemand attraktiv, der reguliert ist. Also du würdest dich ja nicht mit jemandem anfreunden, der irgendwie total im Stressmodus ist oder total in so einem Schlaffi-Modus. Das ist ja nicht attraktiv. Du willst ja jemanden, der präsent ist, der dich anschaut, der einfach verfügbar ist.
Genau, die Verfügbarkeit. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass ich erst mich selber regulieren muss, bevor sich da irgendwas in der Therapie reguliert. Weil natürlich möchte ich so, wie sagt man, ich möchte da in Verbindung sein mit meinem Gegenüber, aber es ist niemandem geholfen, wenn deine Trauer zu meiner Trauer wird, wenn deine Wut zu meiner Wut wird und wenn ich das nachher dann noch mit rausnehme und abends noch wütend bin darüber, was mir der Herr Meier morgens erzählt hat, hilft dem Herr Meier halt auch nicht.
Ja.
Und da so eine Balance zu finden, ist, glaube ich, wirklich, und das ist eine Balance, die ich als Therapeutin haben muss. Ich kann nicht erwarten, dass alle meine KlientInnen zu mir kommen und total ausgeglichen und in sich ruhend in die Ergotherapie latschen, ne? Dann bräuchten sie mich vielleicht gar nicht.
Absolut. Und was so meine KlientInnen total an mir mögen, ist, dass ich so ihr Betätigungsverhalten oder ihre Betätigungsinteressen, dass ich sie einfach feiere für das, wie sie sind. Also ich finde es total interessant, wenn dann irgend so ein Mensch kommt und von so einem Hobby erzählt, von dem, ja, egal was für ein Hobby, ich finde es eigentlich, ich hatte mal einen Klient, der hat so erzählt, ja, und dann, ja, spiele ich halt 4 Stunden Klavier. Und dann dachte ich, was?
Krass.
Sie spielen 4 Stunden Klavier jeden Tag. Also was spielen Sie denn dann? Und dann hat er so gesagt, ja, also ich improvisiere einfach. Ich setze mich da hin und dann kommt der Flow und da kommen die Lieder aus mir raus. Und ich saß so davor und dachte so, hey, das ist ja mega cool. Das, wow. Und dann schreibe ich das so an mit so einem Staunen in den Augen. Und es ist aber egal, was die Klienten mir erzählen, weil meistens, sobald der Klient oder die Klientin was von sich erzählt, was so zu ihr so passt, dann fängt auch sie an zu leuchten und dieses Leuchten überträgt sich auf mich und das verstärkt wiederum, dass mein Gegenüber merkt, wie toll sie eigentlich ist.
Ja.
Oder wie toll so, das macht sie einfach aus, so ihre Interessen. Und vielleicht ist jetzt für heute Morgen, vielleicht ist Angeln, habe ich jetzt vielleicht noch nicht so oft gemacht oder so, aber einfach, das ist so faszinierend, wie der Mensch darüber spricht und was das für ihn ausmacht und so. Und ja, das lieben die Menschen halt auch, wenn sie halt gefeiert werden für das, was sie mögen.
Und das ist ja eigentlich auch so therapeutische Beziehungen aufbauen wieder über das Thema Betätigung. Ne?
Ja.
Da entsteht die Connection dann auch. Total cool.
Ja, weil wir Ergos, wir sind halt im Optimalfall ja auch total betätigungsverrückt und interessieren uns auch einfach für dieses Thema. Also das ist einfach das Allerschönste, darüber zu sprechen.
Mhm.
Ich kann dir noch eine vielleicht nice Story erzählen.
Bitte.
Aus meinem privaten Umfeld. Und zwar, eine Freundin hat mich gefragt, wie sie mit ihrem Opa irgendwie mehr so in Kontakt kommen kann, weil irgendwie, ja, sie haben halt einfach, sie weiß nie, worüber sie mit ihm reden kann und irgendwie ist es immer so ein bisschen so verklemmt so. Und dann habe ich so gesagt, ja, frag ihn doch einfach mal, was so seine Lieblingsbetätigungen waren, als er jünger war. Weil zu dem Zeitpunkt war er schon älter und hat nicht mehr so viel gemacht. Und dann ist sie zu ihm hingegangen und hat ihn das gefragt. Und auf einmal hat dieser ältere Mann angefangen zu reden. Der war gar nicht so ein Mensch, der gerne viel redet. Aber als es um die Lieblingsbetätigungen ging, dann kam der große Wasserfall und er hat erzählt. Und er war Taubenzüchter. Er hatte Brieftauben und hat dann davon mega, mega, mega viel erzählt. Und dann eben kam die Freundin auf mich zu und hat gesagt, Katrin, der hat Tauben, so wie du. Ich habe auch Tauben. Und dann hat sie so gefragt, du, wär das möglich, dass mein Opa sich mal die Tauben von dir anschauen darf. Ich würde gern mit ihm einen Ausflug machen. Also hat sie wirklich diesen älteren Mann rausbekommen und die sind dann zu mir gefahren, die sind zusammen in meinen Taubenstall gegangen und er hatte wieder das Feeling und den Geruch und diese Erinnerung und das hat sie so zusammengebracht. Also Betätigung oder bedeutungsvolle Betätigung verbindet halt auch
total.
So krass.
Ja, ja, sehr schönes Beispiel dafür auf jeden Fall.
Ja, so schön.
Sehr schön. Ich möchte dieses Thema 1 aus der Studie abschließen mit einem Zitat aus der Studie. Das ist ja immer das Schöne an so qualitativen Interviewstudien, dass die auch immer mit direkten Zitaten aus den Interviews arbeiten. Und hat eine teilnehmende Person hat gesagt, es ist doch nicht genug, jemanden aus der Psychiatrie zu entlassen, nur weil die psychiatrischen Symptome abgenommen haben. Wir müssen uns auf die bedeutungsvollen Betätigungen konzentrieren und überlegen, wie die Leute diesen nachgehen können.
Absolut.
Also, Also nur auf die Symptome konzentrieren. Sind wir uns nicht sicher, ob das wirklich gegen den Drehtüreffekt hilft.
Ja.
Thema 2 ist dann Motivation für Betätigungspartizipation steigern.
Mm.
Bei diesem Thema fand ich einen Absatz in der Studie total spannend. Dieser hatte nämlich die Zwischenüberschrift Promoting Early Understanding of Occupations Through Educational Interventions. Also das Verständnis von Betätigung durch Education verstärken.
Ah, okay.
Und bei Educational Intervention, bei Education, dachte ich zuerst mal so, okay, mache ich dann Psychoedukation? Ja, okay, ist jetzt nicht so, haut mich jetzt nicht so vom Hocker, ist wichtig, ja, aber ist das alles? Hier ist aber gemeint, dass die ErgotherapeutInnen beschrieben haben, dass sie ihre KlientInnen für die Therapie motivieren, indem sie ihnen zu Beginn erklären, warum denn Betätigungen so wichtig für Gesundheit und Wohlbefinden sind.
Ah, okay.
Also die machen keine Education, also vielleicht auch über die psychische Erkrankung, okay.
Mhm.
Aber Education über den Kern der Ergotherapie und über Betätigung. Und das fand ich einen coolen Ansatz, weil das ist sowas, das ist für uns natürlich, ist uns das klar, ne? Das, wir wissen das, aber dass dieser Zusammenhang, und der klingt für uns so banal, aber dass wenn ich Dinge tue, die mir gut tun, dass es mir dann auch in meiner subjektiven Gesundheitswahrnehmung besser geht und dass ich Symptome vielleicht besser managen kann und dass ich meinen Alltag besser strukturieren kann, das ist nicht allen Leuten selbstverständlich.
Ja.
Und die Therapeutin haben dann beschrieben, dass so diese Therapiemotivation entsteht, wenn die Klientin ihre bedeutungsvollen Betätigungen identifiziert haben, wenn sie wissen, ah, das fände ich eigentlich cool, wenn ich das wieder machen könnte oder wenn ich das neu machen könnte. Mhm. Und dazu sind sie mit den Leuten immer wieder in Gespräche gegangen, haben geguckt, was ist dir denn wichtig, haben sie angeregt zu reflektieren, welche Betätigungen bringen dir denn was in deinem Alltag. Und eben immer mit dem Blick, naja, es ist hier ein stationärer Aufenthalt und eines Tages musst du schon mal eine Vorstellung vom Leben nach dem Aufenthalt entwickeln. Und die TherapeutInnen haben in den Interviews gesagt, häufig ist es das auch nochmal was, was Motivation generiert. Also was möchtest du denn machen, wenn du aus der Klinik entlassen wirst? Mhm. Und eine Therapeutin hat da so ein schönes Beispiel beschrieben. Sie hat gesagt, ich hatte mal einen Klienten, der unglaublich gerne Tanz- und Musikshows im Fernsehen geschaut hat. Mhm. Und in der Klinik konnte er sie nicht schauen, weil die spät in der Nacht gelaufen sind. Und dann war schon Ruhezeit in der Klinik, dann durfte er kein Fernsehen mehr schauen. Aber die Aussicht, diese Shows nach der Entlassung wieder in Ruhe schauen zu können, war für ihn der Motivator, darauf hinzuarbeiten, dass er wieder alleine leben kann. Und alleine entscheiden kann, was im Fernsehen läuft.
Ja.
Und das fand ich total spannend. Also eigentlich ist es so ein individuelles immer wieder Schauen, wie kriege ich jetzt diese Einzelperson motiviert?
Ja. Ja, aber das ist total unterschiedlich. Ich würde nicht sagen, dass Education so das Hauptgrößte ist, sondern es ist wirklich total unterschiedlich. Ich denke gerade an eine Klientin, die hatte als Betätigungsanliegen so Anrufe schaffen können. Und so kognitiv wusste sie, dass sie diese Anrufe schaffen können muss. Also da ging es um Sachen mit der Versicherung, mit der Bank und dies und das. Und ich wüsste jetzt so auf Anhieb gar nicht, was ich da jetzt so edukativ groß ihr erklären kann. Sie weiß selber, dass sie das machen will, dass sie es machen muss, aber sie hatte Angst davor. Ja. Und für sie war es maximal motivierend, dass ich da bei so Telefonaten zweimal dabei war. Und dann hatten wir einen Termin fürs dritte Telefonat, was noch mit der Bank oder sowas anstand. Und als sie zum nächsten Termin kam, hat sie gesagt, ja, habe ich schon alleine gemacht.
Ah, cool.
Also weißt du, manchmal brauchst du auch ja einfach das Beisein einer Ergotherapeutin, um eine andere Wahrnehmung zu schaffen. Also ich arbeite dann so wahrnehmungszentriert, dass ich sie halt vorher frage, ja, wie geht's, was haben Sie für Bedenken und so. Und dann macht sie die Betätigung und danach reflektieren wir es wieder. Und damit verstärke ich so die Wahrnehmung, die sie währenddessen hatte. Und dann, dass sie halt rausgeht und weiß, hey, ich habe es geschafft.
Ich hab's, die Erkenntnis
also,
so da ist.
Die, ja. Die Person von der Versicherung hat mir halt die Fragen gestellt und wenn ich sie nicht verstanden habe, hat sie es mir halt nochmal anders gesagt und dann hat es ja letztendlich geklappt.
Cool.
Und dann das als Therapeut dann zu verstärken, das finde ich halt super wichtig und das nochmal irgendwie zu verbalisieren oder vielleicht zusammen dann aufzuschreiben oder abzuhaken oder so, das ist dann super befriedigend und dass sie mit diesem positiven Gefühl nach dieser unangenehmen Betätigung rausgehen, das ist super motivierend.
Ja, da entsteht ja auch dann so ein Selbstwirksamkeitsbewusstsein, ne?
Absolut,
so, ich kann das ja, weil ich glaube, das ist oft das, was der Motivation so im Wege steht, ich brauche mich dafür gar nicht motivieren, weil ich weiß ja eh, dass ich es nicht schaffe.
Ja, so. Oder vielleicht nicht schaffen, aber es wird ja total schrecklich. Es wird total unangenehm, es wird peinlich.
Es wird fürchterlich.
Die Person von der Bank findet mich blöd oder irgendwie so.
Ich fühle das so sehr. Ich hasse so Telefonate. Oh Gott.
Ja. Und deswegen manchmal oder sehr oft ist es eher das Erleben von Dingen. Oder ich mag das gerne im Handeln gegen Trägheit, heißt es dann auch Aktivitätsexperimente. Würden Sie sich einfach mal auf ein Experiment einlassen? Also ich habe zum Beispiel auch mit einer Klientin, die sehr, sehr stark depressiv war und suizidal auch. Sie wusste nicht, was sie machen möchte und sie wusste einfach gar nichts mehr. Sie war sich einfach des Lebens nicht mehr sicher auch.
Ja.
Und so saß sie halt vor mir. Und dann habe ich sie einfach so eingeladen, haben Sie Lust, ein Aktivitätenexperiment mit mir zu machen. Das habe ich mit ihr ein paar Mal gemacht. Einmal haben wir die Fingernägel lackiert, weil sie früher vor der Depression total auf so Styling und sowas stand. Einmal habe ich sie unter die warme Dusche gestellt, bin dann natürlich rausgegangen, während sie geduscht hat. Aber ich habe halt auf sie gewartet, bis sie dann wieder kam. Einmal haben wir uns in die pralle Sonne gesetzt, dass sie die Wärme spürt. Und dann hat sie so gelernt, hey, immer wenn ich was zum Thema Wärme mache, egal ob es jetzt in die Sonne stehen oder unter die Dusche, das tut mir gut. Und das hat sie dann motiviert für, wenn es ihr schlecht ging, dann geht sie wieder unter die Dusche. Mhm. Oder was sie auch total gerne mochte, war, wenn sie glatte Haut hatte. Also unhaarige Beine ohne Stoppeln und so. Ja. Das ist natürlich, wenn jemand suizidal ist, ist ein bisschen, muss man gut
Klingen
abklären.
Ja, okay.
Genau, ich habe das dann, wenn wir abgemacht hatten, dass sie sich die Beine rasieren geht, weil sie das liebt, so sich über die glatte Haut zu streicheln, habe ich halt dann immer die Pflege in Kenntnis gesetzt. Und es war so, dass es so ist, wenn sie in die Dusche geht, dann besprechen wir ganz klar dieses Thema. Und dann 10 Minuten später kommt kurz die Pflegerin und guckt, ob alles so in Ordnung ist. Aber dieses Gefühl, einfach sich wieder frisch zu fühlen, vor allem, wenn man das Duschen wieder ein paar Tage nicht geschafft hat und die Haare sind ganz fettig und die Beine sind so stoppelig und dann ist man wieder frisch.
Das macht was das, mit
da
einem.
Fühlt man sich schon total anders. Und das ist so eine Betätigung, die ist total übertragbar auf den Alltag. Mhm. Also das ist egal, ob du zu Hause bist oder in der Klinik, eine Dusche ist vorhanden und dann gehst du dich duschen.
Ja.
Wenn du spürst, du brauchst jetzt die Wärme, die tut dir gut, das ist super. Und das ist total motivierend, die Erinnerung.
Und ich glaube, dass dieses Motivationsthema so ein ganz zentrales ist, gerade in der, also wahrscheinlich in vielen Therapien, aber ich habe so das Gefühl, in der Neurologie und auch in der Pädiatrie, ich kriege meine Leute, ne? Also jeder hat irgendwie was, da kriegst du die relativ leicht. Aber Motivationslosigkeit oder nicht in Handlung kommen können, ist ja einfach ein Symptom von ganz vielen psychiatrischen Erkrankungen. Mhm. Und ich finde, glaube ich, den Ansatz gut zu sagen, na, wir machen jetzt einfach mal was, und gucken dann, ob die Motivation kommt. Weil andersrum, wenn ich warte, bis jemand für irgendwas motiviert ist, kann ich je nach Krankheitsbild echt lange warten.
Ja, voll. Und da dürfen wir als Ergos gerade im stationären Bereich auch einfach mal kreativ sein und überlegen, okay, wie kriege ich die Person? Also ich hatte auch eine Klientin, die war so filmverrückt, aber hat seit der Depression halt nicht mehr so richtig, sie war nicht mehr im Kino. Und dann habe ich so gesagt, ja, was wäre denn so ein Film, den sie mögen würden überhaupt? Und hat sie mir irgendwas gesagt, dann habe ich den Trailer laufen lassen. Einfach so. Dann saßen wir in diesem Therapiezimmer vor dem Computer und haben uns einen Trailer angeschaut und hat sie gesagt, boah, den muss ich schauen. Ja. Der ist ja richtig cool. Ich habe übrigens heimlich geheult bei dem Trailer. Ich fand es einfach, die Story war viel zu krass. Die war richtig cool. Hat mich sehr mitgenommen. Aber hat niemand gemerkt. Auf jeden Fall war es richtig cool. Und dann habe ich so, als der Trailer vorbei war, dann habe ich erstmal so der Begeisterung der Klientin Raum gelassen. Sie war auch sehr, sehr schwer depressiv, aber die Begeisterung kam dann beim Trailer. Und dann hat sie dann gleich abgemacht, okay, ja, ich frage meinen Bruder, ob der mit mir geht. Am Wochenende bin ich ja wieder ein Wochenende zu Hause. Und dann habe ich gesagt, okay, schreiben Sie jetzt. Ich sitze Ihnen gegenüber. Schreiben Sie jetzt direkt Ihrem Bruder.
Ja.
Weil wenn der Ball mal ins Rollen
direkt
kommt,
in die Umsetzung.
dann kommen die da nicht mehr raus. Ich finde es immer schwierig, wenn man bei schwer kranken Menschen so sagt, ja, okay, dann kümmern Sie sich da jetzt alleine drum. Ja. Sondern ich finde es immer
Not
ganz gut,
happen.
Da noch mehr in der Begleitung zu sein.
Mhm.
Und noch eine Sache zu dem Thema. Ich mache gerne die Zielformulierung, wo man vom Optimalfall ausgeht, aber noch einen Plan B und C macht. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Plan A wäre, dass wenn es mir schlecht geht, gehe ich in die Badewanne. Aber was, wenn es Ihnen nicht gut genug geht, um sich für die Badewanne zu motivieren? Was wäre so ein anderer Schritt, der kleiner ist, der aber in die richtige Richtung führt?
Ah, dann mache ich mir einen Tee oder so. Ja.
Genau, also zum Beispiel, ich hatte mal einen Klienten, eben der hatte das Thema Aufräumen und der hatte auch chronische Schmerzen neben seiner Depression. Und dann, und dann haben wir eben das Ziel vereinbart, was er konkret aufräumen will. Das war so in seinem Bücherregal, so eine Ablage davon wollte er aufräumen. Und dann habe ich so gefragt, angenommen, es geht Ihnen jetzt nächste Woche richtig schlecht und das ist gar nicht realistisch, so was wollen Sie dann aufräumen? Mhm. Dann hat er so gesagt, okay, dann mache ich nicht die komplette Ablage, ich mache nur irgendwie die Hälfte davon.
Mhm.
Dann habe ich so gesagt, okay, und jetzt angenommen, es geht Ihnen so richtig, richtig schlecht, so was können Sie dann machen? Und dann hat er so überlegt, was könnte ich dann machen? Dann kamen wir gemeinsam auf die Idee, wenn er nicht aus dem Bett kommt, dann kann er sich ja auf YouTube Videos über Minimalismus anschauen. Weißt du, ich meine, wenn du nicht selber in die Aktivität kommst, kannst du dich ja trotzdem mit dem Thema anderweitig beschäftigen, um dann wieder motiviert zu werden. Oder wenn KlientInnen auch gesagt hatten, sie möchten sich kreativ betätigen, zum Beispiel Aquarell malen, dann, wenn es ihnen ganz schlecht geht, dann sollen sie sich einfach nur YouTube-Tutorials über Aquarellmalen anschauen. Und wenn ich die Klientin so einschätze, dass sie so schwach ist und nicht mal das jetzt schafft, in YouTube einzugeben, dann schicke ich ihr einen Link. Dann suchen wir noch in der Ergotherapie-Einheit, suchen wir ein YouTube-Video raus. Mit der Zeit hat man auch für alle Tutorials so ein inneres Inventar. Man weiß schon, okay, der und der macht coole Tutorials.
Alle YouTube-Channels, ja.
Genau, man kennt dann so die Channels als Ergotherapeut, finde ich. Und dann eben suche ich schon mal eben diesen Channel raus und schicke den Channel per Mail. Dann muss sie nur auf den Link klicken und hat schon direkt jemand Gutes. Weil total frustrierend sind die Tutorials, wo ewig lang sind und wenig Info kommt. Mhm. Ja.
Sehr cool. Das heißt, ich generiere die Motivation, ich formuliere die Ziele auch so, dass auf jeden Fall da irgendwo ein Erfolgserlebnis von rausfällt.
Ja, und Inspiration. Also wenn jemand inspiriert ist, dann hat er auch mehr Bock, wie wenn er sich vor so ein weißes Blatt setzt und denkt, was male ich jetzt eigentlich?
Ja, ja.
Und wenn du weißt, okay, ja, das Tutorial, boah, das sieht so cool aus, ich versuche das jetzt nachzumalen.
Und man
das
darf sich so leicht konkret machen ja auch, ne? Ja. Also wir wollen immer alle direkt den Mount Everest besteigen. Vielleicht tut's aber auch einen Spaziergang im Park. So.
Ja.
Sehr schön. Thema 3.
Ja.
Da geht es darum, Möglichkeiten zu finden, um Betätigungserfahrungen zu sammeln. Und dieses Thema hat mich besonders interessiert, weil ich es mir gerade im Klinikkontext schwierig vorstelle, je nachdem, was das Betätigungsanliegen ist, dazu Betätigungserfahrungen zu sammeln im Klinikkontext. Und die Teilnehmenden beschreiben das jetzt so in dieser Studie, dass sie sagen, ja, es ist auch nicht möglich, alle Lebensbereiche und alle Betätigungen im Klinikkontext zu adressieren. Also das können wir natürlich nicht gewährleisten. Aber sie bauen darauf, dass bedeutungsvolle Betätigungen einen, die nennen das, synergistischen Effekt haben. Also, wenn ich es schaffe, dass eine bedeutungsvolle Betätigung möglich wird und die Person die Erfahrung macht, dass sich ihr Leben dadurch positiv verändert oder sie ein positives Gefühl dadurch hat, dass das dann auch positive Auswirkungen auf andere Lebensbereiche hat. Mhm. Und an der Stelle war ich so ein bisschen vorsichtig beim Lesen. Weil einerseits kann ich das absolut nachvollziehen, dass sich das wirkt sich positiv auf mein Selbstwertgefühl aus, auf meine Selbstwirksamkeitserwartung. Ne? Wenn ich merke, ich habe jetzt diese Erfahrung gemacht, dass ich was gut kann oder dass mir was gut getan hat. Und dann lässt sich meiner Meinung nach aber diese Argumentationslinie leider sehr leicht missbrauchen. Weil dann kann ich nämlich sagen, ich meine jetzt mal überspitztes Beispiel, Frau Meier hat bei mir in der Therapie eine Stunde lang einen Mandala ausgemalt und sich dabei ganz toll entspannt. Und danach hat sie auch von ihren MitklientInnen ganz tolles Feedback bekommen für das schöne Mandala. Jetzt schafft sie es auch, sich nach der Entlassung einen Job zu suchen, weil wir haben ja ihre Selbstwirksamkeit gestärkt.
Ja.
So.
Ja, finde ich auch ein bisschen dünn, ja.
Also ist jetzt natürlich voll das überzogene Beispiel, ne? Aber diese Argumentationslinie kommt ja leider oft vor. Wir machen in der Therapie was total Weltfremdes, um, weiß ich nicht, Konzentrations-, Kommunikationsfähigkeit, Selbstwertgefühl zu stärken und gehen dann davon aus, dass die Leute von ganz alleine das auf alle möglichen anderen Betätigungen transferieren können. Und es stimmt halt einfach
nicht. Nein, das ist auch super gefährlich. Wir müssen uns in der Klinik bewusst sein, dass wir in der Klinik sind. Mhm. Und das ist alles, was wir machen, ist auf eine Art künstlich. Und wir müssen uns dessen bewusst sein, damit wir das dann für zu Hause in einem anderen Übertrag schaffen. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass ich es extrem wichtig finde, dass Ergotherapie in der Klinik ist halt Ergotherapie in der Klinik. Da kommen Menschen hin, die schaffen es gerade nicht mehr zu Hause, weil es denen so schlecht geht, dass sie in die Klinik müssen.
Ja.
Und dann sind da ganz andere Themen wie jemand, der ambulant ist.
Mhm.
Also ich muss jetzt mit jemandem, der jetzt gerade in die Klinik eingewiesen worden ist, muss ich in der Regel nicht direkt über was, wie arbeiten sie dann eigentlich? Weißt du, wie ich meine? Weil das dann oft einfach noch ein paar Wochen oder Monate weg ist. Genau, also es geht in der Klinik um andere Themen. Und für mich ist es super wichtig, dass die KlientInnen eine ambulante Versorgung bekommen. Eine Ergotherapeutin, die dann da ist. Und wenn es um häusliche Betätigung geht, dass man dann entweder ganz viel Online-Therapie macht, weil dann einfach die Person dort ist, wo sie viel ist.
Ja.
Oder eben mit Hausbesuchsverordnung oder. Was man aber von der Klinik aus super gut machen kann in dieser digitalen Welt, also ich bin selten an Betätigungen gekommen, die von der Klinik aus nicht möglich waren.
Aha.
Weil das jetzt ein Klient irgendwie Paragliding oder so machen muss, ist selten.
Selten.
Aber was ich machen kann, ich kann Paragliding organisieren. Also ich kann schauen, so wann steigt das nächste Event und klären oder mit ihm abmachen, dass er da hingeht oder für ein Konzert sich schon mal Karten besorgt oder so.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Das Drumherum, also, genau. Weil ich habe auch gedacht, natürlich kann ich ein Betätigungsanliegen wie ich möchte wieder im Orchester ein Instrument spielen. Kann ich halt in der Klinik jetzt schwierig machen. Aber ich kann natürlich gucken, was gibt's denn für Orchester in ihrer Nähe? Wie hat man denn da, kann man denn da Kontakt aufnehmen? Was für ein Instrument spielen sie denn? Brauchen sie da nochmal Unterricht oder können sie das so aus dem FF? Also ich kann ja das Drumherum besprechen.
Genau, oder halt die Betätigung so runterbrechen. Ich hatte auch mal eine Klientin, sie hatte irgendwie Lust auf eine Band oder so ein Gospelchor oder so. Ja, dann habe ich einfach mal meine Ukulele und meine Gitarre mitgebracht. Und dann haben wir zusammen irgendwelche Lieder gesungen, auf die sie gerade Bock hatte. Und dann hat sie nochmal gemerkt, boah, das macht ja voll Spaß. Oder eine andere Klientin, die hatte Lust zu tanzen. Dann habe ich halt herausgefunden, wo ist der nächste Lehrer, Tanzlehrer, der auch mal in die Klinik kommen würde für einen Abend.
Cool.
Weißt du, so Sachen. Ja. Also einfach so ein bisschen, man kann ja auch die Sachen in der Therapiezeit zusammen recherchieren, je nachdem. Mhm.
Genau.
Und da wirklich out of the box denken und ja, einfach mal machen.
Und ich finde halt, um jetzt nicht, ich fühle so eine Welle der Empörung von Psych-Ergos, die gerne Mandalas malen, auf mich zurollen gerade. Deshalb noch keinen Satz zu Mandalas. Wenn ich jetzt wirklich total schwer betroffene Klientel habe, die wirklich gerade mit schweren Symptomen strugglen und ich bin da einfach auf der Suche nach niedrigschwelligen Betätigungen, die die Personen vielleicht einen ablenkenden Effekt haben, einen entspannenden Effekt haben und so. Mhm. Und das ist für diese eine Person jetzt Mandala ausmalen, um Himmels Willen. Ich habe hier auch ein Malbuch für Erwachsene liegen, so ist nicht. Ne? aber dann muss ich ja wenigstens schauen, okay, jetzt haben wir in der Klinik identifiziert, dass das eine angenehme Betätigung für die Person ist. Wie kann sie das denn jetzt zu Hause umsetzen? Und wie kann ich sicherstellen, dass sie in den Momenten, wo es ihr so super schlecht geht, da auch wirklich ein Mandala und Stifte liegen hat und das dann auch wirklich macht? Und dann ist das mein Therapieinhalt und nicht das Mandala-Malen.
Ja. Ja, man kann Mandalas zusammen raussuchen und mitgeben oder die Stifte auch mitgeben.
Mhm.
Und dann kann das die Klientin auf dem Zimmer machen oder der Klient genau uns nächste Mal erzählen, wie er das erlebt hat.
Ja.
Diese Betätigungsausführung, genau.
Genau, ja. Aber dann, ja. Also Transfer und Generalisierung, das sind ja so, ist ja der heilige Gral der Ergotherapie. Ich will ja, dass das, was in der Therapie, was ich mache in Therapie, ist immer ein künstlicher Raum, dass das transferiert in den Alltag. Und ihr merkt jetzt vielleicht so, und das können meine KlientInnen, die können das nicht alleine, egal welche Erkrankungen die haben, egal wie alt oder jung die sind. Wir haben auch mal eine Podcast-Folge zum Thema Transfer und Generalisierung gemacht. Und weil mich, ihr merkt vielleicht, dieses Thema liegt mir sehr am Herzen. auch dazu biete ich dieses Jahr zum ersten Mal eine Fortbildung an.
Oh, cool.
Ja, guckt auf der Homepage, sie heißt Transfer, man findet sie. Weil ich da Bock drauf habe, mich da mehr reinzudenken. Wie sollte ich denn meine Therapien gestalten, dass das tatsächlich im Alltag sich niederschlägt?
Ja.
Genau. Ganz spannend. Und das finde ich, und gerade, glaube ich, im stationären psychiatrischen Setting sind so die Ansätze, die du da jetzt genannt hast, wirklich Gold wert. Weil da ist meine Kreativität wirklich gefragt als Ergotherapeutin.
Ja. Ja, aber nicht nur die eigene, sondern auch die des Klientels. Und man muss ja wirklich sagen, seit es ChatGPT gibt, ist es so einfach. Also, weil ich hatte auch eine Klientin, sie war sehr schwer betroffen und sie war von sehr, sehr weit weg, von dem Ort in Deutschland, den ich nicht kenne. Also, es ist wirklich, also 800 Kilometer entfernt, war ich noch nie. Und dann hatten wir erarbeitet, dass Eisbaden für sie ja ganz gut passen würde. Dann haben wir überlegt, ja, wie könnte sie das vielleicht, kann sie das irgendwie zu Hause machen oder auf der Terrasse einen Bottich hinstellen und ganz viel hin und her überlegt. Und dann haben wir überlegt, nee, für sie wäre es eigentlich schon am besten, wenn sie irgendwo hinfährt und es dann da macht.
Mhm.
Gut, ja, dann habe ich einfach mein Handy gezückt und reingegeben in ChatGPT, wo Eisbaden in Nähe von diesem Dorf. Und dann kamen da 5 Stellen, wo man das machen kann. Ich habe sie auch gefragt, ja, kennen Sie die Stellen? Sie so, ja, das stimmt. Und dann, weil sie auch so ein bisschen so ein Thema mit Sozialphobie hatte, habe ich dann so eingegeben, wo wenig Menschen? Fragezeichen. Und dann kam tatsächlich, ChatGPT hat eingeordnet, um zu welcher Uhrzeit dann wo die wenigsten Leute sind. Und die Klientin war zufrieden damit.
Weil das Daten sind, die bei Google ja teilweise auch erhoben werden. Ne?
Ganz
wann,
genau,
wo, wie viel Betrieb ist.
Ah. Ja, und dann hat sie gesehen, ah ja, an den und den Wochentagen um die Uhrzeit, das wäre dann da am besten. Und schon hatten wir diesen Wochenplan wieder ein bisschen ausgefüllter für, ja, was macht sie, wenn sie zu Hause ist?
Sehr cool.
Ja,
cooles Beispiel.
Das ist richtig cool. Also ChatGPT kann man super nutzen für, also weil wir können uns nicht mit allem auskennen. Also wenn jetzt ein Klient kommt und sagt, Frau Bösiger, ich will Cosplay machen, dann frage ich mich auch erstmal, wo?
Wie?
Aber eben, man kann ja wirklich auch einfach in die Recherche gehen zusammen, genau, und das dann zusammen rausfinden.
Und wir müssen das nicht alles wissen. Wir müssen in der Lage sein, die Leute beim Prozess zu begleiten, wie sie es für sich selber rausfinden können. Ja. Und dann ist es egal, ob es um Cosplay oder Sauerteigbrot backen oder Mandalas malen geht am Ende, genau.
Genau, ja.
Sehr schön. Gehen wir zum vierten Thema.
Viertes
und letztes Thema. Das heißt, Probleme adressieren, die aufgrund der Erkrankung bei Betätigung aufkommen. Weil wir haben jetzt die ganze Zeit sehr betätigungszentriert gesprochen, aber natürlich haben die Leute auch verschiedene Symptome. Und die ErgotherapeutInnen, die da interviewt wurden in der Studie, sagen, na, es ist schon auch grundlegend wichtig, natürlich muss ich mich auch mit den Erkrankungen auskennen und ich muss mich mit den Symptomen auskennen. Und sie sagen, genauso gut wie ich Betätigung verstehe, so gut muss ich auch die Personen und deren individuellen Schwierigkeiten und Stärken verstehen. Mhm. Und das gelingt ihnen unter anderem durch, sagen sie, sie nutzen ganz viel die Arbeit mit Betätigungsbiografien. Also zu verstehen, welche Betätigungen waren dir denn früher wichtig, wie hat da die Ausführung geklappt oder nicht, wie haben sich deine Symptome, wenn die sich verändert haben, ausgewirkt auf deine Betätigung, was waren so Gründe, warum du bestimmte Betätigungen nicht mehr ausführst. Und das fand ich einen total spannenden Ansatz. Machst du sowas, so mit Betätigungsbiografien arbeiten?
Boah, also bei älteren Leuten vielleicht.
Mhm.
Aber jetzt so war nie der Raum dafür da, weil ich meistens so vorgehe, dass ich eine Betätigungsanalyse mache, wenn Betätigungsanliegen genannt wird oder ein Wunsch, und entweder verfolgt die Person das dann direkt oder sie kommt und sagt, sie hat Schwierigkeiten, dann wähle ich eine Form der Betätigungsanalyse. Also entweder wirklich die, dass ich dabei bin oder die, dass ein Video mitgebracht wird oder die Betätigungsanalyse bei Nichtdurchführung.
Mhm.
Und da kommt dann schon so viel raus, was da vielleicht Barrieren sein könnten. Und dann arbeiten wir halt daran, passen die Betätigung an oder schauen, wie wir die Betätigung verändern können, dass es geht. Also ja.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass man nicht prinzipiell, also das ist so, Betätigungsbiografien können super spannend sein. Ist immer so die Frage, was der Gewinn dann nachher ist, den man da draus zieht. Ich bin ja ein großer Fan vom OFI 2, verlinke ich euch in den Shownotes. Das ist ein Assessment, das diese Betätigungsbiografie ausarbeitet, ein Stück weit auch grafisch. Und was ich an dem OFI 2 so gerne mag, ist, dass das ist ein Interviewbogen, den man quasi hat und man geht so die Fragen durch mit den Leuten und es sind teilweise schon auch tiefgehende Fragen und man geht so den Lebensweg so ein bisschen durch und da passiert ganz viel bei den Leuten schon, allein, dass die darüber sprechen. Also, dass denen klar wird, ach ja, stimmt, das habe ich ja früher gemacht. Und das hab ich ganz lange gar nicht mehr dran gedacht, dass das früher eigentlich was war. Oder dass sie merken, hey, guck mal, stimmt, das mache ich seit 20 Jahren ohne Probleme. Das ist ja super und es geht immer noch. Also, dass da auch Ressourcen dann auftauchen von Sachen, wo sie sagen, guck mal, das mache ich schon so lange richtig erfolgreich. Da kann es manchmal kommen da manchmal ganz coole Erkenntnisse raus. Aber das OFI 2 ist auch ein großes Interview, also da ist man dann auch eine Weile mit beschäftigt. Da muss man dann immer
gucken. Absolut. Ich mag auch gern einfach eine Lebenslinie zu machen.
Mhm.
Aber wie gesagt, diese biografischen, es ist nicht oft, dass ich das Gefühl habe, dass es dem Klienten oder der Klientin gut tun würde. Es ist wirklich sehr manchmal nur. Aber eben die Lebenslinie ist so, man macht einfach auf ein A4-Blatt eine Linie und ganz am Anfang ist die Geburt und am Ende ist jetzt. Und dann sollen sie wirklich einfach mal das komplette Leben, was sie in welchem Alter, wie, wo gemacht haben, wo waren sie, mit wem und alles. Also das wird ein sehr buntes, volles Blatt Papier. Aber das tut den Menschen richtig gut, so in Berührung mit sich selbst zu kommen.
Mhm.
Und mit ihren Erinnerungen, mit positiven Erinnerungen, mit schlechten Erinnerungen. Und es ist auch sehr erkenntnisreich dann immer.
Mhm. Ja, weil wenn ich finde immer so spannend, dann tauchen ja auch in so Biografien, tauchen ja unweigerlich dann auch Krisen auf oder schwierige Phasen oder so.
Ja.
Aber das sind ja alles Krisen, die überwunden wurden. Weil ich stehe ja jetzt im Jetzt. Ich habe das irgendwie geschafft, oder?
je nachdem, ja. Also zum Beispiel, ich hatte mal eine Suchtklientin, da war in der Lebenslinie auch das Konsumieren mit drin. Mhm. Und ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, aber sie wollte auf jeden Fall, dass es nicht mehr zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob sie es dann wollte, dass wir es zusammen dick durchstreichen. Sie wollte das wie wegradieren, weil ja, da so eine Scham war und so, dass sie das damals nicht geschafft hat und so. Genau.
Ja.
Sie wollte damit gar nicht, dass es in ihrem Therapieheft ist.
Ja, und dann ist das vielleicht dann eben dann doch nicht die passende Methode immer dann so, ne? Ja, ja.
Ja, wer weiß, es war auch, ich denke, eine gute Konfrontation damit oder auch nochmal zu festigen, dass sie das wirklich nicht mehr will.
Mhm. Ja, ja, stimmt.
Oder wenn sie Unsicherheit hat, kann sie nochmal auf den schwarzen Balken gucken und sehen, ja, stimmt, das war nicht gut. Mhm. Weil in der Lebenslinie bei dem Zeitpunkt ist auch das, das und das passiert.
Ah, so Zusammenhänge, ja, also, zu erkennen dann, ja.
Genau, ich denke, ja, Konfrontation ist unangenehm, aber in manchen Fällen auch echt hilfreich, um sich besser entscheiden zu können.
Ja, ja, sehr schön. Also prinzipiell fällt mir jetzt gerade so auf, wo ich da jetzt über dieses Thema, diesen Themenblock in der Studie nachdenke. Wir haben ja vorher ganz viel 3 Themenblocks über Betätigung gesprochen.
Ja.
Jetzt sprechen die Forschenden dafür so, naja, okay, ich muss Betätigung verstehen, ist klar. Ich muss aber auch die Person verstehen in ihrer Biografie und mit ihren Symptomen. Und jetzt fehlt uns noch der 3. Punkt und der kommt jetzt auch in der Studie. Die interviewten ErgotherapeutInnen haben gesagt, naja, ich muss schon auch die Umwelt verstehen, in der meine KlientInnen später leben. Also gerade wenn ich diesen Drehtüreffekt reduzieren oder vermeiden möchte, muss ich ja wissen, in welchem Alter kommen die Leute denn da eigentlich zurück? Worauf wollen die sich denn da überhaupt vorbereiten? Und das ist natürlich von der Klinik aus nicht ganz einfach.
Würde ich so nicht sagen. Also ich habe natürlich auch mit den KlientInnen das Umfeld analysiert. Das geht auf unterschiedliche Art und Weise. Also beim Betätigungsprofil zum Beispiel frage ich morgens dann, wenn wir über die morgens reden, wo wachen sie denn eigentlich auf? und lass mir das dann so ein bisschen erzählen und beschreiben und mit wem und wo und was. Und es ist immer Teil der Betätigung. Also es macht einen Unterschied, ob du dich in einer Wohnung betätigst, wo dein EhepartnerIn noch im Homeoffice sitzt und seine Ruhe braucht, dann betätigst du dich anders, weil du musst dann leise sein. Oder ob du ganz alleine wohnst oder in einer WG, in der du dich unwohl fühlst oder in einer Stadt, in der dir ein Trauma passiert ist, wo du Angst hast, rauszugehen und so. Also da ist ganz viel. Oder du lässt dir Fotos mitbringen. Ich habe von einer Klientin, das war auch ganz cool, da ging es darum, dass sie ihr Zimmer verändern wollte. Also weil in dem Zimmer, da waren ganz viele negative Erinnerungen und ich glaube, dass da auch Traumas passiert sind und so. Oder an manchen Möbelstücken hingen dann noch irgendwelche Erinnerungen und so. Und dann haben wir in der Ergotherapie-Einheit geplant, ja, was steht da in diesem Zimmer an und welche Möbelstücke sind ohne Erinnerungen verknüpft und wo sind welche und wie kann sie das verändern? Und dann haben wir das einfach so richtig arg geplant. Und dann, als wir den Plan hatten für ihr Zimmer, haben wir dann abgemacht auch, was wären so kleine Schritte, die sie machen kann. Und genau, und dann der erste Schritt war dann, dass sie sich verschiedene Kisten nimmt und einfach schon mal ein paar Sachen ausmistet von früher, wo sie sich nicht damit erinnern oder konfrontieren will. Irgendwelche alten Schulsachen, wo irgendwelche blöden Sachen drin standen oder schlechte Klausuren oder keine Ahnung was. Mhm. Das mal ausmisten. Oder mit einem Klienten hatte ich dann auch abgemacht, ja, der fährt noch während seinem Klinikaufenthalt zum nächsten Bauhaus oder wie sagt man? Nicht Bauhaus, sondern
Baumarkt.
Baucenter, Baumarkt, genau. Er geht jetzt zum nächsten Baumarkt und besorgt sich schon mal die Wandfarbe, die er sich wünscht.
Ah, cool.
Weil dann ist die schon mal dann im Kofferraum und dann muss man die entweder verräumen oder man streicht diese Wand, die man streichen will, weißt du, ich meine? Und wenn man auf diesem Heimatbesuch ist für diese 2 Tage, ist doch super.
Ja, in 2 Tagen kann man so eine Wand streichen.
Kann man machen, je nachdem, was du für ein Mensch bist. Aber eben und so, also man kann schon Dinge fürs Zuhause übertragen. Mhm. Oder ich habe unzählige Menschen dabei begleitet, ihre Wohnsituation zu verändern, indem wir auf ImmoScout und Immo24 und ImmoWelt und wie sie alle heißen, eBay Kleinanzeigen und so. Wir haben in der Ergotherapie zusammen ein Anschreiben für so Wohnungsannoncen formuliert. Eins, was richtig gut ist. Und dann halt Copy-Paste und halt wirklich ganz viele Wohnungsanbieter angeschrieben und das mal so in die Gänge gebracht.
Ja. Ich glaube, das ist einer der ganz wichtigen Schlüssel, um so einen Transfer zu generieren, ne? Dass ich die physische und aber auch die soziale Umwelt mitdenken muss, in der die Leute dann nachher leben.
Ja. Super wichtig.
Total. Ja, das ist so das Ende der Studie. Die Forschenden schließen ab, dass sie sagen, na, wir sehen hier jetzt in den Infos mit den Ergo, in den Interviews mit den Ergos, dass da auf jeden Fall Potenzial ist, um KlientInnen zu stärken für das Leben nach der Klinik. Sie sagen aber auch, naja, wir sind jetzt nicht die Nonplusultra-Studie, wie bei jeder guten Studie steht irgendwo, wir haben auch Limitationen. Sie sagen, naja, also wir sind, die haben ja da 11 Männer und 2 Frauen interviewt. Sie sehen, na, wir haben deutlich mehr Männer als Frauen, was eigentlich jetzt so nicht dem Schnitt in der Ergotherapie entspricht. Kann sein, dass nochmal andere Ergebnisse gekommen wären, wenn man das ausgeglichener gemacht hätte. Und natürlich, das haben wir uns vielleicht auch alle schon gedacht, es wurden jetzt halt nur TherapeutInnen gehört. Und es fehlt absolut die Perspektive der KlientInnen. Es wäre mal total spannend gewesen, wie die das empfunden haben, welche Interventionen sie sagen, das hat mir geholfen, dass ich dann nachher zu Hause zurechtkam. Und wir wissen natürlich auch jetzt nur basierend auf dieser Studie nicht, ob diese Vorgehensweisen tatsächlich das Drehtürphänomen reduzieren. Da haben wir jetzt keine Zahlen zu. Aber ich finde es total spannend. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da jetzt so eine große Lücke war, wie japanische ErgotherapeutInnen das, die Situation sehen und wie wir das sehen, oder? Also nee. Der Übertrag war jetzt auf jeden Fall.
Also man kann auf jeden Fall alltagspraktisch in jeder Psychiatrie in der Ergotherapie arbeiten. Da bin ich 100% davon überzeugt. Und selbst wenn du schwerst Betroffene hast, selbst wenn du große Gruppen irgendwie managen musst, es ist möglich, weil es kann auch ganz viel in selbstreguliertem Lernen passieren oder in einem Gruppenaustausch. Also selbst wenn du Gruppentherapien hast, bin ich davon überzeugt, du kannst einfach mal über die Umwelt mit allen reden. Weißt du, ich meine, also du kannst ja zum Beispiel in einer Gruppenergotherapie-Sitzung mit 10 Leuten, ist es theoretisch auch möglich, sich in einen Kreis zu setzen und mal zu irgendwie mal anzuregen. Jetzt denkt jeder mal für sich nach, was sind so in seiner Wohnsituation Barrierefaktoren und was sind eher Förderfaktoren für ein positives Betätigungsverhalten. Kann jeder erstmal kurz nachdenken und dann kann jeder mal kurz so seinen Senf dazu abgeben. Und dann kann man zum Beispiel anregen, okay, und jetzt überlegt sich jeder so das kleinste bisschen, was er daran verändern könnte. Gibt's irgendwas in der Wohnung, was man anpassen kann, was einem positiv beeinflusst? Also ich kann ein ganz kleines Beispiel aus meinem Privatleben erzählen. Vor vielen Jahren ist mir mal aufgefallen, dass wenn ich mich einmal aufs Sofa gelegt habe, dass ich nicht mehr hochgekommen bin.
Das ist also eine Realität im Leben vieler Menschen.
Ja, der Tag war gelaufen. Es war erst 17 Uhr, aber der Tag war fertig. Und dann habe ich das auch mal mit meinem Mann besprochen, habe so gesagt, du irgendwie, das Sofa irgendwie, ich komme von diesem das Sofa nicht mehr hoch. Und dann hat er gesagt, ja okay, dann müssen wir da mal drüber irgendwie nachdenken und das so ein bisschen analysieren. Und dann haben wir uns tatsächlich ein anderes Sofa geholt, was höher war. Also das war von der Höhe einfach höher, von der Sitzfläche her. Und es war nicht so tief. Das heißt, es war möglich, im Sofa auch zu sitzen und nicht nur zu flezen.
So hast nicht so ein Bett-Vibe dann dabei.
Genau, ja, genau. Okay. Und auf einmal war ich viel aktiver. Ich habe viel mehr Hobbyzeit auch auf dem Sofa gemacht. Ich konnte besser lesen, ich konnte besser häkeln, stricken, dies und das. Und also weißt du, ich war viel aktiver. Sehr und auf gut. diesem alten Sofa war das einfach nicht möglich, weil du bist dann so halb immer gelegen. Und jetzt konzentrier dich mal richtig krass, wenn du halb am Liegen bist, es geht nicht. Und so sind es so die Kleinigkeiten, die man anpasst. Okay, Sofa ist jetzt eine Großigkeit, würde ich sagen. Also es war sehr aufwendig, dieses alte Sofa wegzuwerfen. Aber manchmal reicht es auch schon, irgendwie was auszumisten, was einen die ganze Zeit stört. Oder eine Wand zu streichen oder irgendwas.
Auf jeden Fall. Ich muss, wenn ich weiß, ich habe jetzt heute so eine Deep Work, nenne ich das immer, eine Deep Work-Aufgabe, wo ich mich arg konzentrieren muss jetzt mal für ein paar Stunden, dann räume ich vorher immer den Schreibtisch auf.
Ja, genau sowas.
Und teilweise räume ich tatsächlich auch Dinge, weil ich die haben noch keinen festen Platz oder so, aber ich räume die dann ins Nebenzimmer, dass die weg sind von meinem Schreibtisch, dass da nichts ist und dann kann ich in Fokus-Mode gehen. Also die Umwelt hat da unglaublichen Einfluss drauf. Ja,
voll. Ja, oder auch Lüften ist so eine Kleinigkeit, die so viel verändert.
Das stimmt. Und so, genau, und der Ansatz war ja, ne, sowas kann ich auch in Gruppen besprechen und da kann ich gemeinsam Ideen sammeln.
Auf jeden Fall. Und wenn es dann individueller wird, dann darf ja der Raum da sein, dass es individueller wird. Also man kann zum Beispiel auch eine Therapieeinheit mit 10 Leuten machen, wo es darum geht, dass jeder sich jetzt am Smartphone die VHS-Kurse von seinem Ort durchschaut und jetzt mal so 3 raussucht und dann den anderen erzählt, die er mal interessant finden würde. Dann ist da auch so eine Selbstarbeit mit da drin, sich selber auseinandersetzen, aber dann wieder der Austausch. Und dann hat man auch so dieses Gruppending wieder mit drin, dass die anderen dann wieder fragen, ja und, hast du dir jetzt über den Workshop zur Excel-Tabellen Gedanken gemacht? Willst du es jetzt machen? Ja, nein. So, und dann muss er sich wieder damit so auseinandersetzen. So, ja, genau. Also die Gruppendynamik kann ja auch total was Wertvolles sein.
Und oft habe ich das Gefühl, da kommt in diesen Gruppensettings kommt das Argument, ja, aber ich kann da ja gar nicht individuell auf jeden Einzelnen so in der Tiefe eingehen. Ja, richtig. Das ist so. Also, ne, hat eine Gruppentherapie, ist eine Gruppentherapie, es ist keine Einzeltherapie. Und das darf aber auch nicht mein Anspruch sein, dass ich ja da dann jetzt jeden Einzelnen wirklich 100% jedes Mal abhole. Dann sind es halt dieses Mal nur 80% gewesen, die das für mich sinnvoll waren. Okay, aber trotzdem habe ich ja dafür dann den Benefit dieser Gruppendynamik, wie du sagst, die dann da entsteht. Also dann habe ich die Benefits halt anders gelagert.
Ja, und gleichzeitig ist es auch so, dass der Klient oder die Klientin vielleicht auch dadurch ein bisschen mehr Raum bekommt, selber ihre Sachen zu machen. Weißt du, weil in der Einzel verfallen wir schnell in die Gefahr, dass wir vielleicht zu viel abnehmen oder zu viel machen. Weißt du, wie ich meine? Und in so einer Gruppentherapie, es muss ja nicht ganz arg schlecht sein, dass jetzt der Therapeut sich nicht 100% auf jemanden draufstürzt.
Stimmt.
Kann ja vielleicht auch gewinnbringend sein, wenn der Therapeut in der Pflicht ist, sich vorher zu überlegen, okay, ich möchte jetzt über die Betätigung Schlafen und Schlafhygiene reden. Mhm. Wie könnte ich das machen, dass es jeder machen kann?
Ja, und da braucht es halt die therapeutische Expertise, die wir dann ja hoffentlich haben, ne? Dass jeder möglichst viel mitnehmen kann und davon dann profitiert.
Ja.
Genau.
Also, ja, aber es ist auch Erfahrungssache. Also wenn ihr Zuhörenden, ihr habt eine Kreativgruppe und sagt, okay, ich will jetzt aber betätigungszentrierte Gruppe machen, dann geht da nicht rein und denkt, ihr braucht jetzt 10 gute Arbeitsblätter zum Thema Schlafen, weil sonst kriegt ihr das nicht hin. Geht einfach blauäugig rein und sagt, hey, heute machen wir eine Betätigungsgruppe und heute geht's um die Betätigung Schlafen. Wie schlafen sie eigentlich? Mhm. Also einfach mal blauäugig reingehen, weil beim Tun kommen dann einem Ideen fürs nächste Mal. Also dass, wenn man dann das nächste Mal drüber spricht, denkt man, aha, wir haben dann gesammelt, was bei dem einen gut klappt und beim anderen gut klappt, könnte ich vielleicht ein Blatt machen, wo schon steht, förderlich und nicht so förderlich. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also man kommt dann beim Tun auf Ideen. Und es gibt, ich denke, in der Psychiatrie ist super sinnvoll, weil die Betätigungsanliegen sind super ähnlich. Also ich habe wenig Einheiten, wo ich denke, oh, das ist jetzt aber mal ganz was Neues. Also die meisten, die bringen mit Schlafen, die meisten bringen mit zu viel Bildschirmzeit, die meisten bringen mit, sie wissen nicht, was sie essen sollen. So, also es gibt so Themen.
Keine Selbstfürsorge.
Keine Selbstfürsorge, wenig Hobbys, keine Freunde und so weiter. Also es sind immer so dieselben Sachen. Und von dem her kann man solche Themen super gut in Gruppen aufgreifen, finde ich.
Ja, das also ist auch. Ich finde, das ist eine gute Überleitung. Lass uns mal, wir machen ja manchmal am Ende der Podcast-Folgen so 3 Do's für die Praxis. Und lass uns das mal als Beispiel. Also ich bin jetzt Ergotherapeutin in der stationären Psychiatrie und ich habe so eine Gruppe. Und ich möchte diese Gruppe gerne betätigungszentrierter machen. Was sind 3 Dinge, die ich morgen tun kann, Katrin, damit mir das gelingt? 3 kleine Dinge.
3 Dinge. Sarah.
Ja.
Diese Frage hätte ich im Vorfeld studieren müssen. Also auf jeden Fall sollen jetzt alle Ergos im Anschluss sich diese positiven Aktivitätenkarten kaufen. Unbezahlte Werbung, weil es einfach mega gut ist und so visuelle Anreize, das hilft den Klienten total. Ich finde diese Interessencheckliste, die ist einfach viel zu trocken und nicht ansprechend und vermittelt kein Bild irgendwie.
Ja, ist schöner mit einer Visualisierung so ein bisschen.
Genau, und die kann man super für Einzeltherapien nutzen, super für Gruppentherapien. Die sind richtig gut. Das wäre jetzt To-Do Nummer 1, was man sofort tun kann, während man die Folge jetzt noch hört. So, was muss man auf jeden Fall tun? Ein Betätigungsprofil ist auf jeden Fall auch ein Riesen. Können wir auch mehr wie 3 sammeln?
Wir können auch mehr wie 3 sammeln, auf jeden Fall. Okay, aber mache ich ein Betätigungsprofil auch in der Gruppe dann so?
Safe, ja, okay. Unbedingt. Also es ist dann so, dass du nicht eine Person vor der ganzen Gruppe moderierst, aber du leitest an, dass sie dieses Betätigungsprofil für sich selber ausfüllen, dann kannst du so Spielereien machen, das, was dir dann einfällt. Ich würde jetzt eben zum Beispiel das mit den Farben machen, um die Betätigungsbalance auszuarbeiten. Weil meine Erfahrung mit psychiatrischem Klientel ist, dass da keine Betätigungsbalance vorhanden ist, beziehungsweise die, die besteht, ist halt nicht förderlich für die Gesundheit. Also wenn ich zum Beispiel allein schon markieren lasse, Bildschirmzeit, dann ist in so einer Gruppe von 10 psychisch kranken Leuten der Durchschnitt von Bildschirmzeit 6 Stunden bestimmt.
Und dann habe ich schon mal ein Thema für die nächste Einheit. Ja.
Auf jeden Fall. Also das ist so erkenntnisreich.
Und generell Betätigungsprofil, da möchte ich kurz einhaken, weil ich habe beim vorletzten Ergo-Retreat haben Amy und ich die Ergos, die mit waren, auf dem Retreat, also nicht, nicht mehr stationäre Psychiatrie, aber trotzdem haben wir mit den Ergos auf dem Retreat, wir haben Betätigungsprofile ausgefüllt für uns selber, für unseren Arbeitsalltag, um mal zu gucken, was mache ich eigentlich den ganzen Tag und wie geht's mir mit den einzelnen Betätigungen. Und das war so erkenntnisreich. Also da konnte man so, wo man plötzlich, und man denkt, man weiß, was man so den ganzen Tag macht. Nein, man weiß das nicht. Es hilft total, das aufzuschreiben und so mit Farben zu visualisieren oder mit Smileys oder was auch immer. Und dann sind allein mir sind 3 Sachen aufgefallen, wo ich dachte, ja, guck mal, das könnte ich doch eigentlich einfach mal vormittags machen. Das wäre viel entspannter für mich. Warum mache ich es dann immer nachmittags? So, also Betätigungsprofil geht auch in der Gruppe.
Ja, also da gibt es so viele Spielereien mit, ja, wann kann man sich am besten konzentrieren? Zu welcher Uhrzeit? Ist es eher vormittags, nachmittags?
Wann habe ich dann, mehr
Energie? Welche Betätigungen wann, wie, wo, wann? Also da kann man so viel damit machen. Aber Betätigungsprofil, dass man es macht, ist ein absolutes Muss. Und dann kann man mal den Fokus auf das eine machen, wie viele Stunden schlafe ich. Das andere kann man den Fokus mehr auf, in welchem Setting mache ich was machen und was ist an dem Setting vielleicht förderlich. Also man kann es zerstückeln ohne Ende. Aber dass man Betätigungsprofil in irgendeiner Form macht, muss, finde ich, to-do. Muss man machen.
Sehr gut.
Was man auch in der Gruppe machen kann, ist eine Betätigungsanalyse.
Aha, wie mache ich das in der Gruppe?
Genau, das kann jetzt wieder auf ganz unterschiedliche Art und Weise sein. Am coolsten ist natürlich, wenn eine Person oder wenn die Personen dann einfach Videos von sich mitbringen, wie sie ihrer bedeutungsvollen Betätigung nachgehen, oder sie können auch Fotos mitbringen, weil dann sehe ich auch das Setting, die Umgebung, die Kontextfaktoren und so. Ich kann aber auch eine ganz einfache, jeder Klient kann sich eine Linie malen von, wie die Betätigung startet, mit welcher Aktivität, zum Beispiel Schuhe anziehen oder so. Und dann sollen die einfach mal die Betätigung sich aufschreiben und so kleinschrittig so, ja, was sind denn Teile dann von der Betätigung? Also wenn ich zum Beispiel zum Tennisverein gehe, mit was fängt die Betätigung zum Tennisverein gehen eigentlich an?
Ja.
Also es fängt an mit der Tasche packen. Ja. Und so weiter. Und genau, und dann kann jeder mal auch da dazu schreiben, so, was ist da dran gut, was ist schlecht, wie geht's mir vorher, wie geht's mir währenddessen, was habe ich da für Gedanken, was ist dann danach und so. Und das als Gesprächsgrundlage zu nehmen in der Gruppe, denke ich, ist auch gut.
Total cool. Dann eigentlich leite ich die Leute ja an oder gebe denen auch die Expertise, selber ihre Betätigung zu analysieren in dem Moment.
Ja, genau. Also wir wollen ja nicht, dass der Klient oder die Klientin in eine Abhängigkeit zu uns kommt, sondern dass sie das selber können, weil dieses, wie sie das jetzt mit dem Thema Wäsche waschen machen, können sie, wenn sie da wissen, wie eine Betätigungsanalyse geht, können sie auch eine Betätigungsanalyse vom Fahrradfahren machen. Da, finde ich, klappt der Übertrag schon, weil es nicht um die Betätigung geht, sondern es geht um die Betätigungsanalyse machen.
Ist eine übergreifende Fähigkeit, auf jeden Fall.
Genau. Ja. Und dann einfach auch das Bewusstsein zu schaffen, zu reflektieren, wie geht's mir denn jetzt während dem Serie-Stream nach 3 Stunden? Was nehme ich wahr in meinem Körper? Was machen meine Gedanken? Weißt du, wie ich meine? Und dann so darüber. Finde ich schon richtig wichtig. Und ich finde es schade, wenn Ergos per se sagen, nee, ich habe eine Gruppe, auch noch Kreativgruppe, laut Chef, Betätigungsanalyse nicht möglich. Das stimmt so nicht. Es ist meiner Meinung nach ist es in jedem Setting auf jeden Fall möglich. Die Art ist nur, wie du es anpasst.
Genau, und wir dürfen diese Sachen anpassen, ne? Es ist jetzt nur weil ich mal irgendwo eine Beschreibung von der Betätigungsanalyse gelesen habe, heißt das nicht, das ist das, wie ich es machen muss. Das ist ein sehr, sehr, sehr flexibles Instrument. Auf jeden Fall.
Aber es ist total Gewinn bringt. Also die Betätigungsanalyse ist meiner Meinung nach der Schlüssel der modernen Ergotherapie, weil dort fallen uns Sachen auf, die wir nie bedacht hätten und nie gesehen hätten. Und dadurch kommen dann die Sachen auf. Deswegen ich finde, das ist ein To-Do, das muss jeder machen.
Ja,
unbedingt.
Total.
Weil sonst fehlt einem der größte Skill, den wir haben.
Ja, ist ein bisschen Magic auch einfach immer.
Ja.
Ich freue mich auf jede Betätigungsanalyse immer.
Ja, voll. Ich liebe es am liebsten. Also ich liebe natürlich auch die Betätigungsanalysen bei Nichtdurchführungen, weil sie so schön konfrontierend sind. Aber ich liebe es, wenn Leute Videos mitbringen. Ich finde es so schön, wenn
gemeinsam
sie dann
mit denen anzuschauen.
Ja, gemeinsam mit denen anzuschauen. Und das ist so aufschlussreich. Und da sehe ich immer, okay, ich hatte ein Bild vom Leben, von dem Menschen. Und dann sehe ich das Video und denke, okay, es war komplett falsch.
Ja.
Also ich habe mir die Wohnung und alles komplett anders vorgestellt. Das sind dann immer so ganz schöne Momente.
Ja. Ich hatte letztens auch einen total schönen. Ich hatte erst kurz, bin ich ein bisschen nervös geworden in der Therapie. Und dann war es super. Ich hatte einen Klienten mit einer degenerativen Erkrankung. Der kommt aber in die Praxis und hat gesagt, naja, er hat Bedenken momentan vor allem, dass da eine Sturzgefahr besteht, wenn er bei sich zu Hause die enge Kellertreppe runtergeht, weil er musste den Wäschekorb tragen und so, und das ist schwierig. Und er konnte sich aber nicht vorstellen, das irgendwie gescheit zu filmen, und dann heißt er, na gut, dann simulieren wir das in der Praxis im Treppenhaus mit dem Wäschekorb. So, ich habe gefilmt. Das war jetzt natürlich nicht die Kellertreppe, aber es war eine Treppe. So, und dann lief er diese Treppe hoch und runter, und das war super. Ich habe, also schon beim Film habe ich gedacht, der kann das. Das ist absolut sicher, das ist überhaupt gar kein Thema. Und dann dachte ich kurz, shit, was mache ich denn jetzt? Jetzt hat er gar kein Problem. So ein Mist. Und bin dann mit ihm wieder in den Therapieraum rein. Und dann habe ich gesagt, so, gucken wir uns mal das Video an. Und er war dann auch so, naja, sagen Sie doch mal, wo war denn da jetzt ein Fehler? Und dann habe ich gesagt, hören Sie, ich sehe da, also, was meinen Sie selber? Er meinte, ich finde, es sieht super aus. Und ich so, ja, ich finde auch, es sieht super aus. Und dann haben wir die Kurve gekriegt und haben einfach geschaut, okay, welche Dinge macht er schon richtig? Was sind Ressourcen?
Ah,
weil er hat eine degenerative Erkrankung. Das wird schlechter werden in den nächsten Monaten und Jahren. Worauf kann er achten? Was macht seinen Treppengang jetzt so sicher, dass das so super aussieht? Und dann hat er sich da seine 5 Sachen rausgearbeitet, auf die er sowieso schon achtet, wo er dann total die Bestätigung für sich bekommen hat. Ich mache das eigentlich ganz gut. Ich manage meine Symptome da eigentlich super. Und dann war das eine Betätigungsanalyse ohne Breakdown-Point, ne, wo wir jetzt gesagt hätten, shit, aber wir haben es halt zur Ressourcenerarbeitung genutzt. Und das ist halt so die Magie von Betätigungsanalysen. Es kann eigentlich nicht schiefgehen.
Ja, voll. Und ich finde, selbst wenn jeder von seiner bedeutungsvollen Betätigung ein Video mitbringt, wo es einfach nur läuft und klappt, ist doch schön, eine Person bei was zu sehen, was sie gerne macht.
Voll.
Also auch für eine Gruppe. Also selbst wenn wir uns dann zusammen als Gruppe das Video anschauen, wie jetzt jemand am Häkeln ist oder so, ist doch schön zu sehen, wie das Gesicht sich dabei entspannt. Oder wie jemand beim Schachspielen die Stirn runzelt und so richtig konzentriert ist. Ist doch schön, das zu beobachten.
Ja. Total, total. Sehr schön. Sind das deine 3 To-Dos, Katrin?
Ah, also die mir spontan einfallen.
Ja.
Also wenn
ich weiß,
jetzt
wir könnten noch eine ganze Podcast-Folge mit To-Dos machen. Das glaube ich sofort.
Ja, ich würde sagen, vielleicht, ich weiß noch ein anderes To-Do.
Mhm.
Und zwar, wenn ihr euch in die Richtung entwickeln wollt, aber noch so ein bisschen euch nicht so wohl fühlt oder noch so unsicher seid oder so, dann ist es To-Do, dass ihr jemanden fragt, der schon vielleicht ein bisschen da tiefer im Thema drin ist und einfach mit dem redet und um Rat fragt.
Ja.
Und weil das ist so, so magic. Ich hatte schon mit so vielen Ergos Kontakt, die gesagt haben, boah, bei mir irgendwie, ich will, aber ich weiß nicht wie und so. Und dann habe ich mit denen so geredet und dann habe ich so gemerkt, oft war das Problem, dass die Ergos, die kennen dann irgendwelche ganz tollen Konzepte, die aber nicht auf die Einrichtung passen und verkopfen sich dann so. Oder der Perfektionismus ist viel zu krass und sie denken, boah, ich bin aber noch nicht so lang, ich habe noch nicht so lang von der Betätigungszentrierung gehört, ich weiß nicht so richtig. Und die denken, die müssen da gleich abliefern.
Ja.
Aber ich denke, der Schlüssel ist, es einfach zu machen. Und man darf es auch erstmal mit einer Unsicherheit machen und man darf auch erstmal nicht so viel liefern.
Ja.
Und man darf auch schlechte Erfahrungen machen und man darf daraus lernen.
Oder
wenn man halt will, dass möglichst wenig schief geht, kann man auch erstmal sich austauschen mit anderen, wie würdest du es machen? Oder kannst du mir mal ein Arbeitsblatt schicken oder so?
Sehr gut, genau.
Ja,
ich glaube, da alleine so in den eigenen Erwartungen drin hängen und denken, ich kriege immer wieder auch Anfragen, dass Leute sagen, Sarah, ich bräuchte mal eine Fortbildung zu Modell XY, damit ich das in der Tiefe verstehe, damit ich dann lupenrein nach dem OHO oder nach dem CMOP oder nach dem O-Tippen lupenrein arbeiten kann. Und wir sagen, nee, Ich sagte, nee, das machen wir nicht. Das, du bitte auch nicht. Sagte, das ja, ist ja genau. Eine total unrealistische Erwartung an die eigene Arbeit. Wir müssen, natürlich, Modelle sind super, ich gebe Fortbildung dazu, alles klar. Ja. Aber das Ziel ist nicht, dass ich da einfach so ein Rezept habe, was ich dann arbeite. Das ist nicht das, was auch kein Modell liefert mir das, so ein Kochrezept. Ja. Sondern es ist wirklich dieses, ich probiere es mal aus.
Ja,
guck mal, was passiert.
Ich denke, so Modelle, die sind inspirierend und sie geben uns ein Ideal.
Ja.
Und das gibt einem sehr viel Sicherheit, ein Ideal zu haben, an dem man sich orientiert. Also zum Beispiel, wenn jetzt in der Klinik, war es oft, dass ich meilenweit vom Ideal entfernt war, weil einfach diese kurze Verweildauer je nachdem war.
Ja.
Oder dann war mein Therapieplan schon voll, dann habe ich mal einen Klienten oder eine Klientin 2-3 Wochen nicht gesehen. Das war natürlich nicht super.
Ja.
Aber dann muss man sich halt fokussieren auf das, was jetzt halt wichtig ist und vom Ideal abweichen. Aber es, also Modelle oder so, ja, das gründet uns total in unserer Berufsidentität. Und zu wissen, das ist das Ideal und ich versuche, so nah wie möglich hinzukommen. Aber klar, wenn ich jetzt gerade anfange, also der Chefarzt hat mir erst gestern erlaubt, aufzuhören mit dem Flechten.
Ja.
Natürlich bin ich nicht Anne Fischer morgen.
Nee,
ist
nee.
Doch klar.
Und wir wären alle gerne Anne Fischer.
Musste auch erstmal Anne Fischer werden. Ja, genau. Sie hat Zeit gebraucht, da reinzuwachsen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, total.
Und wir dürfen uns total die Zeit geben. Und KlientInnen dürfen sich auch erstmal beschweren, wenn sie merken, okay, die Ergotherapeutin, die schwimmt, aber sie schwimmt vorwärts. Weißt du, wie ich meine? Und das finde ich doch mega.
Ja, also das ist To-Do Nummer 4 ist, wenn ihr da auf dem Weg seid und euch irgendwie unsicher seid, dann schreibt der Katrin.
Ja,
oder mir.
Ja.
Man findet die Katrin übrigens auf Instagram, Alltagslust heißt sie da.
Ja.
Wo findet man dich noch? Wo kann man dich noch kontaktieren?
Hast
du eine Homepage?
Ja, über meine Homepage, die heißt auch alltagslust.de. Ist auch ein Kontaktformular drauf und meine Mailadresse und so. Genau.
Sehr gut. Und mich könnt ihr immer kontaktieren über info@ergo-unterwegs.de.
Sehr gut.
Und dann muss ich leider, ich glaube, Katrin, wir müssen den Deckel
drauf
machen.
Ja, wir müssen jetzt. Mein Mittagessen wartet auf mich.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ein wunderschönes Thema. Ich liebe es, über Betätigungen mit psychisch Erkrankten zu reden. Ich finde es mega.
Ja.
Macht und immer Spaß und ist befeuernd und ja.
Ich glaube, es sind auch noch 7 neue Themen für Podcasts aufgeploppt jetzt. Dieses
Gruppenthema, sehr gerne.
Das müssen wir nochmal, und Betätigungsanalyse und wir haben da noch,
ich bin,
paar Sachen.
Ich bin auf jeden Fall jetzt dauerhaft gerne dabei.
Sehr cool. Vielen lieben Dank dir, dass du dabei warst.
Ja, danke dir für die Einladung. Große Ehre ist es.
Und wir hören uns bei der nächsten Folge.
Tschüss.